Immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt ist irgendwas da, jetzt ist was aufgebaut, setzt bei mir dann auch so eine Stimme ein, die das so beschützen will. Also zum Beispiel als Waititi dann so, der ist dann ja tatsächlich zum größten YouTube-Kanal geworden. Aber ich weiß noch genau, in dem Moment hatten wir alle nicht mehr wirklich Spaß dran, weil es gefühlt nichts mehr so zu gewinnen gab, sondern nur noch zu verlieren. Ja, ist interessant, weil es tatsächlich ein Thema ist, über das ich, glaube ich, noch nicht so viel auch öffentlich geredet habe und auch selber viel erst so in letzter Zeit begriffen habe. Also ich habe vor 4 bis 5 Jahren mit einer Therapie angefangen und dann auch selber mich erstmal so angefangen, mit meiner eigenen Kindheit zu beschäftigen. Vor 5 Jahren hätte ich das noch anders gesehen, und die Dinge, die mir passiert sind, auch gerade die schlimmen Dinge, die mir passiert sind, die haben mich auch viel lernen lassen, und vielleicht war es dafür irgendwie auch passiert. Ja, und das ist, glaube ich, gut, wenn man das irgendwann erkennt, dass in der Traurigkeit auch was sehr Schönes liegt.
Wir kommen mal zu was Schönerem. Du musst erst mal einen Schluck trinken, glaube ich.
Ist auch geil, wenn du einen Comedian interviewst. kommt das immer, glaube ich, sehr schnell auch zu der anderen Seite der Medaille.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich mit Menschen, die mich interessieren, und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Phil Laude. Phil Laude ist Comedian, Schauspieler und YouTuber. Er war einer der ersten großen YouTuber in Deutschland. Vor 15 Jahren hat er mit seinem damaligen Kollektiv Waititi sein erstes Video hochgeladen. Das ist dann alles riesig, riesig groß geworden. Irgendwann löste sich das Trio auf und Phil startete seine Solo-Karriere. Er hat angefangen, als Schauspieler zu arbeiten, zum Beispiel in Bibi und Tina, Jungs gegen Mädchen, oder jetzt ganz aktuell in seiner Serie Alemannia. Aber vor allem macht er immer noch lustigen Quatsch auf YouTube und Instagram. Er schlüpft da in verschiedene Rollen. Am bekanntesten ist vermutlich seine Figur des Eimann. Phil und ich haben uns das erste Mal getroffen und ich glaube, wir hatten sofort eine sehr, sehr gute Ebene. Er ist jemand, mit dem man sofort ein offenes und sehr, sehr tiefgründiges Gespräch führen kann, was man vielleicht nicht unbedingt denkt, wenn man nur seine Videos kennt. Wir sprechen über Humor, Mut, Trauer, es geht um Abschied, es geht um Träume, Leistungsdruck, Gefühle, es geht mal wieder ums Menschsein. Mir gegenüber saß auf jeden Fall ein sehr, sehr warmherziger und interessanter Mensch, ein lustiger Mensch, ein tiefgründiger Mensch. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Phil Laude.
Ist es auch deine Original Voice oder hast du die trainiert?
Das ist
Es ist eine perfekte Podcast.
Wie soll
genau
man das,
diese Frequenz.
Das ist die Frequenz, ja. Nee, ich habe die nicht trainiert, aber es wäre total lustig, wenn ich eigentlich ganz anders sprechen würde, so ein bisschen wie du in deinen Figuren. Dann immer, wenn ich hier sitze, mache ich dann vorher so Übungen, dass ich so, oh, ich muss runter in den Keller. ich kann aber leider nicht. Ich könnte ein bisschen höher sprechen, natürlich. Eigentlich, nein, das wäre komisch.
Genau, und ich spreche einfach ein bisschen tiefer heute.
So.
Ich fand auch den Gedanken lustig, mal einfach so, ich würde sowas nie machen, aber so Method-Comedy, einfach so einen Auftritt mal zu machen mit einer halben Oktave tiefer. Und es nicht groß ansprechen, aber einfach mal.
Also das heißt, du gehst auf die Bühne?
Ja.
Also auch als Phil Laude?
Genau.
Und dann bist du aber sozusagen...
Nur ich mit einer halben Oktave tiefer. Oder mit so einem Ding hier drin.
Ja.
Oder so.
Das ist sehr hellgeschneiderisch. Toll.
Der hat es viel gemacht, ne?
Nee, das ist eher, Helge ist ja eher so, ich finde, da ist so der Humor ist so auf so einem Level, das ist halt sowas für mich, so eine ganz, das ist irgendwie so musikalisch, das ist irgendwie Rhythmus und irgendwie so diesen, ist das jetzt ein Witz?
Ja.
Ist es jetzt kein Witz? Was ist das hier? Also wo bin ich hier reingeraten?
Ja, ja.
Und nie zu wissen, das hat ja was total unberührbares eigentlich. Man kriegt den ja, und das ist sowas, finde ich auch, wenn jemand das auf einer Bühne macht,
ja,
dann weiß man so, also weiß er es oder weiß er es nicht? Oder, hä, bin
ja,
ich
ja,
jetzt?
Ja, ja,
oder
ja,
was?
Ja.
Das ist ja völlig, das ist total irre.
Kennst du Andy Kaufman?
Ja, also natürlich der, durch den
ich glaub,
Film.
Ja, 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 genau, von Jim Carrey.
Was ist bei dir so der Comedy oder so, also Humor-Ursprung?
Meiner ist Bully.
Bully? Ja. Ist dir das peinlich?
Nee. Nee. Aber es ist halt eine andere Zeit. Also, ja. Und vielleicht, ich frage mich auch ein bisschen, wie viel es mit meinem Alter zu tun hatte. Also, ich weiß auch so mit, teilweise eine der schönsten Kindheitserinnerungen von mir, dieses zusammen mit der Family, mit dem Papa so total klamaukige Comedy-Filme schauen. Das ja. war Austin Powers, eben aber auch Shoeless Manitou und Scary Movie. Und ich habe damals immer nicht verstanden, warum diese Filme, die wurden immer so schlecht bewertet und ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, das ist ja genial, das Beste überhaupt. Und teilweise frage ich mich natürlich, wie es ist, wenn ich die Filme jetzt nochmal gucke. Bei Shoeless Manitou, den habe ich aber vor ein paar Jahren nochmal geguckt und fand den immer noch super funny.
Kannst du auch allein lachen, wenn du alleine die Sache anguckst?
Ja, aber selten.
Was sind so Sachen, wo du dann wirklich...
Also, ganz absurdes Zeug auch eben.
Also krank?
Ja.
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 Scham, peinlich und sowas, also die Abteilung?
Das auch, Jerks. Ich auch. Also wenn, das ist super unangenehm. Ich glaube, das ist auch ein bisschen vielleicht eine Berufskrankheit.
Richtig unangenehm sein muss eigentlich.
Ja, und halt immer, es muss ja noch mal drüber sein, wenn man sich eh schon die ganze Zeit damit beschäftigt. Weil
analysierst du das dann auch in solchen Momenten? Weil es dein Beruf ist?
Ja, genau. Mache ich auch. Aber dann kann ich es nicht so genießen. Also es gibt auch den Moment ganz oft, auch wenn ich zum Beispiel Sachen von mir gucke oder so, dass ich, obwohl es lustig ist, überhaupt nicht lach. Und dann Leute irritiert sind, wenn ich dann da sitze und sage, ja, das ist lustig.
Wie würdest du deinen Humor beschreiben?
Ich glaube, sehr divers.
Für jeden was dabei.
Ja, also ich habe nicht so eine, ich habe, glaube ich, nie sowas Exklusives, also zum Beispiel, dass es jetzt unbedingt so sein muss, also das schwankt bei mir sehr und ich finde, es gibt lustige, platte Pimmelwitze und es gibt tolle, scharfe Satire und ich glaube, bei meinen Sachen ist auch alles dabei, also ja, ich denke immer nur, ist es lustig und ja.
Und ist es lustig für dich oder ist es lustig für die anderen?
Ich glaube, so ein 50-50-Ding. Mhm. Also ich glaube, es ist so eine Mischung. Also ich glaube, es gibt einen Künstlerpart in mir, der schaut sehr drauf, ob es ich lustig finde. Und es gibt einen unternehmerischen Teil in mir, der auch drauf schaut, ist es für die Leute verständlich? Setzt es zu viel Insider-Wissen voraus? Und
also dieses funktioniert es?
Ja, genau, funktioniert es auch für die Zuschauer.
Und was ist für dich dann, also worauf bist du dann stolz? Wenn es um deine
Sachen geht. Worauf bin ich stolz?
Ne, es gibt ja manchmal, es kann ja sowohl als auch sein. Das eine funktioniert, das andere funktioniert ja auch. Also es funktioniert für mich und es funktioniert für die anderen.
Ja.
Aber bewertest du das dann unterschiedlich?
Ich glaube, mir ist schon sehr wichtig, dass es auch für die anderen funktioniert. Mhm. Also ich bin schon sehr stolz auf so Sachen, die ich selber total lustig finde, die aber auch, wo einfach Leute zu mir, wenn Freunde zu mir kommen und sagen, hey, das ist sau lustig, dann bin ich super happy. Ja.
Warum liebst du das so sehr, Menschen zum Lachen zu bringen?
Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie, man hat das Gefühl, man tut was Gutes in dem Moment. Ja, also es ist irgendwie ein schönes, entspanntes Gefühl, finde ich, wenn Leute lachen oder gemeinsam lachen, ist halt ein echt schönes Gefühl.
Und ist das Urgefühl, das, was du erst beschrieben hast, zu Hause, man sitzt vorm Fernseher und lacht gemeinsam?
Die habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ja, maybe. Also es ist eine total warme Erinnerung, die ich irgendwie habe an meine Kindheit.
Und hilft dein Humor mehr dir oder mehr anderen?
Das müssten jetzt andere.
Die eine Million Leute sind jetzt nicht hier, aber nee, so ein bisschen das Gefühl. Ja. Das eine ist ja, ich gebe was in die Welt hinein und da sitzen dann ganz viele Menschen zusammen alleine vor dem Fernseher oder vor dem Endgerät, welches auch immer das ist.
Mhm.
Oder aber auch, es ist auch für mich, also.
Ja, auch das ist, glaube ich, einfach eine Mischung. Also bestimmt macht man das auch immer für sich, klar. Und trotzdem, mir gibt es total viel, das habe ich dann auch nochmal auf der Stand-Up-Bühne irgendwie gesehen und gespürt, wenn da einfach ein Haufen Leute ist, die mit mir lachen.
Ja.
Ja.
Weil das ist ja bei dir eigentlich das Interessante, finde ich, das ist so eine, dass dieses Lachen ja etwas ist, was du gar nicht so direkt mitkriegst, also selten, weil du produzierst etwas, wie auch immer sozusagen, ganz verschieden, aber die meisten Sachen finden ja dann, also wenn ich lache, wenn du der Maxi bist, dann kriegst du das ja nicht mit. Mhm. Und wenn wir hier irgendwas angucken von dir und lachen, dann ist das ja, kriegst du vielleicht das Herz mit, was wir danach gemacht haben, oder das Smiley, was total grinst und die Tränen in die Augen hat. Aber eigentlich siehst du das ja nur, wenn du auf einer Bühne bist, oder?
Ja, das stimmt. Also klar, man hat nochmal als Vorteil zum ganz klassischen Fernsehen, hast du die Kommentarfunktion. Und auch da, ich glaube, so die schönsten Videos oder Momente auch in meiner Karriere sind die, wo dann sowas, wo ich irgendeine Figur oder so mache und dann daraus so eine Art Spiel auch entsteht, auch in den Kommentaren, wenn dann quasi, keine Ahnung, jemand reinschreibt, ich wollte mir das Video anschauen, aber ich habe keine Zeit, weil ich jetzt auch wieder Geld verdienen muss in München und so. Also wenn das so ein Hin und Her wird und quasi man auch da in einer übersetzten Art und Weise gemeinsam lacht und gemeinsam so einen Charakter spinnt. Mhm.
Auch also dass ich dann sozusagen auch meinen eigenen Maxi in mir entdecke und dann so.
Genau. Also bei dem Allmann-Ding war das genauso. Das war erstmal nur wirklich ein Video, was ich gemacht habe, dass ich geallmann-shamed werde dafür, dass ich eine getrennte Rechnung verlange oder so. Mhm. Und dann habe ich dieses Video hochgeladen und am nächsten Tag hat eine in Köln nur gemeint, so, hey, ich bin auch ein Allmann und hält so ihre Birkis so hoch.
Ja.
Und dann sehe ich so meine eigenen Birkis plötzlich mit anderen Augen und habe so gemerkt, es ist einfach so ein Ding, wo wir uns alle so ein bisschen drin sehen können.
Voll, ja.
Und das ist dann, glaube ich, wieder sowas Verbindendes. Und ich glaube, das war mir schon immer wichtig bei Humor, dass es irgendwie was Verbindendes hat.
Und warum machst du nicht mehr Comedy auf der Bühne? Also du hast
Corona. Ja, also ich wollte auf Tour gehen.
Ja.
Ich hatte die Hälfte von meinem Programm fertig. Und dann hat Corona reingekickt.
Scheiße.
Ja, und dann habe ich das erstmal ein bisschen auf Eis gelegt. Und ich habe ja viele Ziele und Träume. Und der Anfang war wirklich bei mir und damals bei also ich habe mit TC, mit meinem Nachbar zusammen, den YouTube-Kanal White Titty damals gegründet. Und das war wirklich wegen Schuh des Manitou, waren wir einfach inspiriert, auch lustige Filme zu drehen. Und haben das dann erstmal ausprobiert, wollten auch Schuh des Manitou-mäßig was drehen. Und haben dann halt schnell gemerkt, dass das ohne Budget halt nicht funktioniert. Und daraus ist letztendlich White Titty entstanden. Und ein bisschen war das jetzt quasi ein 16-jähriger Umweg jetzt zu dem Punkt, wo ich eine Serie machen kann. Und ja, das ist auf jeden Fall halt auch ein Traum. Und dann habe ich in der Corona-Zeit halt gesagt, jetzt entwickle ich die Serie. Und habe Stand-Up erstmal nach hinten verschoben.
Aber das ist etwas, was du noch weiter verfolgen willst, nehme ich an?
Ich glaube schon. Ich glaube, das lässt einen nie ganz los. Also wenn man einmal auf der Stand-Up-Bühne so richtig gebombt ist, dann will man das immer wieder erreichen, dass es nicht so ist.
Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Isso, der Ernährungspodcast. Manche von euch wissen vielleicht, dass ich mich gerne viel bewege und aktiv bin, wenn ich nicht gerade hier im Podcaststudio sitze. Aber ich esse auch unglaublich gern. Und deswegen habe ich natürlich auch schon ab und zu darüber nachgedacht, was gesunde Ernährung eigentlich so bedeutet. Der Körper sollte ja alles kriegen, was er braucht, aber mir ist eben auch wichtig, dass der Spaß beim Essen nicht verloren geht. Und genau darum geht es auch bei Isso, dem Ernährungspodcast von Ernährungswissenschaftler und Autor Achim Sam und Moderatorin Julia Rohrmoser. Die beiden sprechen ganz undogmatisch über Essen,
Ernährungsweisen, es geht um Food-Hypes und um Fitness-Trends und natürlich reden sie auch über Gesundheit. Das Ganze ohne erhobenen Zeigefinger und sehr, sehr zugänglich und verständlich. Außerdem nehmen sie auch Mythen unter die Lupe, die immer wieder für Aufregung sorgen, zum Beispiel rund um das Thema Milch und Laktose. Manchmal laden sie sich auch dafür interessante Gäste aus dem Bereich Sport oder Medizin ein, die ganz besonderes Wissen oder einfach ihre eigenen Erfahrungen mitbringen. Ich finde, den Podcast könnt ihr euch super beim Essen oder beim Essen kochen anhören oder beim Sport machen oder einfach zwischendurch, wenn ihr mal Orientierung oder vielleicht sogar ein bisschen Inspiration rund um das Thema Essen und Ernährung braucht. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr aber auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Isso für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wir gehen gleich mal rein, nochmal so ein bisschen in den Ursprung von Waititi und so weiter. Ich habe mir noch eins, was mir so erst weggeflutscht ist, als du Andy Kaufmann gesagt hast. Mhm. Was ist das, was dich daran so richtig fasziniert?
Ich glaube, der Mut, sowas zu machen. Also eine Sache, die er gemacht hat, ist, statt sein reguläres Bühnenprogramm vorzutragen, einfach The Great Gatsby komplett vorzulesen. Mhm. Und das sind Balls, Alter. Mhm. Zu sagen, du stellst dich jetzt vor ein Publikum, vor Tausende, die eine Erwartung haben und nur für die Comedy, für den Witz, für diesen Meta-Joke, den vielleicht auch nur du selbst verstehst, zitierst du jetzt The Great Gatsby. Stundenlang.
Ja.
Das finde ich wahnsinnig mutig und sowas fasziniert mich.
Und fasziniert dich das, weil du diese Boards nicht hast?
Glaub schon. Also ich glaube, so ein Teil in mir, der Künstlerteil, der denkt sich manchmal, mal sowas ganz Verrücktes machen und sowas, womit wirklich keiner rechnet und wo es mir auch erstmal egal ist, wie es ankommt. Ich habe schon das Gefühl, dort entsteht ganz oft so wahre, wertvolle Kunst auch.
Ja.
Und das, ich bewundere das, es ist aber nicht mein Way of Life. Also ich habe auf jeden Fall auch ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis. Also der Allmann ist jetzt auch nicht so weit weg von mir als Person.
Und was glaubst du aber jetzt unabhängig von Allmann, warum trauen wir uns Menschen das dann nicht? Also es gibt ja sowas, ich habe gestern zu meinem Sohn auf dem Weg nach Hause gesagt, dass wir auf dem Weg zur Schule, der hat sich immer als Baby hingeschmissen auf dem Boden und ein Kleinkind, wenn wir irgendwo hin wollten, hat so Theater gemacht, wie man so schön sagt, und hat irgendwie so, das ist so vollkommen, man denkt so, oh, oder ich liege mit meiner Frau da und er springt so mitten rein und zerstört diesen romantischen Moment. Und ich hab mir immer vorgenommen, wenn du mal deine erste Freundin mit nach Hause bringst, dann mache ich das auch. Dann schmeiße ich mich auf den Boden oder ich komme zu dir ins Zimmer, reiß die Türe auf und springe zu euch mit ins Bett. Und er hat sich kaputt gelacht. Und ich finde diese Vorstellung, also man kennt das ja auch im Supermarkt, Kleinkinder, die sich auf den Boden schmeißen. Und ich kenne das ja auch, dass mir im Supermarkt alles manchmal zu viel wird. Und am liebsten würde ich das auch tun, aber ich mach's nicht, natürlich nicht. Es hält einen auf. Aber ich glaube, es ist was total Befreiendes, wenn man das so tun würde. Und es ist irre komisch.
Ja, ja, ja.
Und was glaubst du, warum wir uns das nicht trauen? Was hält uns davon ab, uns Menschen?
Ich glaube, das ist letztendlich was Evolutionsbiologisches. Also ich glaube, dass wir früher einfach, wir haben immer noch dieselben Brains wie Steinzeitmenschen basically. Da hat sich nicht so viel getan in unserer Hirnstruktur und es war halt damals im Jäger- und Sammlervolk normal, mit irgendwie 100 oder 200 Leuten rumzuziehen. Und jeder hatte auch einen richtigen Job. Also da war Comedian, glaube ich, in der Hackordnung wirklich ganz unten.
Ja.
Und wenn du dann nicht auch wirklich damn funny warst in dem Moment, wo du plötzlich in einer vielleicht auch brenzligen Situation dich plötzlich auf den Boden schmeißt und sagst, ich mache hier nicht mehr mit, haben die halt gesagt, ja okay, dann machst du hier nicht mehr mit, tschüss. Und dann warst du halt tot. Und ich glaube, da kommt es ein bisschen her.
Die Angst vor der Ausgrenzung.
Die Angst vor der Ausgrenzung, genau, und eben auch das ist ja doch faszinierend, was für eine große Angst man davor hat, einen Witz nicht zu landen in einer Gruppe, weil es passiert ja nichts heutzutage.
Ja.
Und ich glaube, das muss das sein. Also es muss sein, dass früher viel passiert ist, wenn du nicht lustig
warst. In welchen Momenten kommst du den inneren Andy Kaufmann am nächsten?
Welchen Momenten? Ich glaube, so von meiner Kunst gab es immer wieder Phasen, wo ich einfach davon sehr, tatsächlich sehr befreit war von so Gedanken. Und es waren immer die, wo irgendwas neu entstanden ist. Also ich hatte ja auch so ein paar einfach eine turbulente Karriere. Also ich bin überhaupt nicht in diese Welt reingeboren. Ich komme aus einer Kleinstadt und habe überhaupt keine Kontakte in die Medien gehabt. Habe schon immer davon geträumt. Also wollte schon als Kind irgendwie ein Star werden.
Also auch wirklich Star werden.
Ja, ja. Ich habe mal so Rockstar im Kindergarten, habe ich mal so Rockstar mit so einer Schaufel gespielt und mein Kumpel Franz hat mir auf den Kopf gehauen, weil das so cringe fand wahrscheinlich. Konnte nicht erklären, warum er mir dann einfach auf den Kopf gehauen dafür. Aber ich wollte es irgendwie schon immer werden, fand die Vorstellung toll. Aber eben null Kontakte in diese Welt und alles irgendwie so selber. Learning by doing, YouTube angefangen und dann wurde es immer größer und ich bin da immer mehr so rein gestolpert. Und da gab es eben immer Phasen, in denen es quasi nichts zu verlieren gab. Also so diese Anfangsphase von Waititi, das war einfach, also war einfach nichts zu verlieren, weil wir noch nichts hatten. Und gerade in der Phase, glaube ich, ist man automatisch auch viel mutiger.
Ja.
Und das ist schon was ich dann immer wieder auch vermisse. Also das war so, da gibt es ganz alte Videos, tatsächlich auch noch alles online. Ich glaube, eins heißt der verdammt beschissene Zauberer und
okay.
Was passiert da? Ich weiß nicht, ob du
auf
das gucken sollst.
Nee, ich schreibe es auf und ich pack's auch auf jeden Fall in die Shownotes, sage ich jetzt noch.
Das war einfach nur Gaga, also wirklich so Helge Schneider-mäßig. Aber wir hatten richtig viel Spaß beim Drehen und es gab dann auch so eine kleine Community nur für den verdammt beschissenen Zauberer. Also immer dann, wenn es nichts zu verlieren gab, glaube ich. Und immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt ist irgendwas da, jetzt ist was aufgebaut, setzt bei mir dann auch so eine Stimme ein, die das so beschützen will. Also zum Beispiel als Waititi dann so, der ist dann ja tatsächlich zum größten YouTube-Kanal geworden. Aber ich weiß noch genau, in dem Moment hatten wir alle nicht mehr wirklich Spaß dran.
Warum?
Weil es gefühlt nichts mehr so zu gewinnen gab, sondern nur noch zu verlieren. Und das war ganz anderer Antrieb. Es war eher dieses, jetzt müssen wir beschützen, jetzt müssen wir gucken, dass diese Klicks nicht weniger werden. Und dann wird es eben so, dann nimmt diese, glaube ich, dieser unternehmerische Anteil zu und das Künstlerische, das einfach mal machen, auf die Konsequenzen scheißen, das geht dann weg. Ja, und das gab's dann eben öfter. Also nach Waititi gab's auch noch mal so eine Zeit, wo ich irgendwie, da gab's so eine ganz verrückte Internet-Slang-Sprache, hat sich entwickelt E-Bims. Auf Twitter, E-Bims und so weiter. Und ich habe dann angefangen, dazu Sketche zu drehen und das auch so ein bisschen quasi weiterzuentwickeln und aufzubauen. Und das ist zu so einem, eben auch zu so einer Art Community-Ding geworden, wo sich dann auch jeder irgendwie versucht hat, so zu dumm zu schreiben, wie es irgendwie geht. Und das war auch wieder so eine Phase, die so viel Spaß gemacht hat, weil auch da war eben Waititi vorbei. Ja, dann wollte ich Schauspieler werden, dann habe ich in Bibi und Tina mitgespielt und danach.
Hab ich gesehen auch, ja.
Ja.
Mehrmals sogar.
Yes, Mädchen gegen Jungs.
Ja, ist super gut. Das ist wirklich, finde ich, der beste Bibi und Tina-Film.
Ja, finde ich auch. Ja,
großartig. Also nicht nur mit deinetwegen, sondern der ist
Nein, super Story und spannend und einfach gut gemacht. Toller Film. Und genau, und danach kamen eben keine Rollenangebote mehr rein.
Da kommen wir später auch noch dazu. Ich dachte natürlich alles mit Absicht, aber es kamen keine Rollenangebote.
Nee, da kamen einfach keine Anfragen.
Du dumm, scheiße.
Ja, da muss ich sagen, also Schauspieler liebe ich, aber diese ganze Branche drumherum, weird.
Offensichtlich. Das ist wirklich, nach so einem erfolgreichen Film keine Angebote zu kriegen, das kann man nicht anders als weird bezeichnen.
Ja.
Also bitte, ich bitte Sie. Lass uns, wir gehen mal, wir haben so ein bisschen jetzt, glaube ich, Futter ausgeworfen.
Whoopsie.
Ein paar Angeln, wo wir uns so lang ziehen können. Also du bist in Hilpoltstein oder Hilpoltstein?
Hilpoltstein
bist du.
Oder Hilpoltstein.
Hilpoltstein. Geht auch. Bist du groß geworden.
Yes.
Und mein großes Anliegen ist ja immer herauszufinden, wie jemand so tickt. Und wenn wir uns so ein bisschen auf die Kindheit und Jugend konzentrieren, was sind wichtige Sachen, um dich besser begreifen zu können, die du erzählen kannst?
Ja, ist interessant, weil es tatsächlich ein Thema ist, über das ich, glaube ich, noch nicht so viel auch öffentlich geredet habe und auch selber viel erst so in letzter Zeit begriffen habe. Also ich habe vor vier bis fünf Jahren mit einer Therapie angefangen und dann auch selber mich erstmal so angefangen, mit meiner eigenen Kindheit zu beschäftigen. Ja, aber was mich, glaube ich, auf jeden Fall, was so, also jetzt mal ganz bei der Kindheit angefangen, ich glaube, was mich geprägt hat, ist einfach die, also natürlich meine Eltern, aber dort, da ist das Besondere, glaube ich, dass sie sehr verschieden sind. Also meine Mutter ist Österreicherin, ist Künstlerin, und mein Vater kam aus Berlin und war Informatiker und bei der Marine. Und ich glaube, da kommt es, also Regeln mochte er sehr. Kommt, glaube ich, der innere Allmann her, während meine Künstlermama eben komplett anders war. Also sie hat tatsächlich mir irgendwann gesagt, als ich überlegt habe, auf die Schauspielschule zu gehen, dass ich das unbedingt machen muss. Und ich habe ihr erklärt, ja, aber man muss ja auch auf die Sicherheit gucken und man muss ja auch Geld verdienen. Ja, ist doch egal, Philipp, das klappt schon. Du musst Schauspieler werden. Und ich glaube, das sind so zwei sehr verschiedene Weltperspektiven, die ich erstmal von meinen Eltern mitbekommen habe. Und ja, und dann ist mein Vater tatsächlich sehr früh verstorben. Da war ich 16 und das war so extrem prägend auch für mich, weil ich weiß noch, dass ich damals so eine totale Entschlossenheit sofort hatte, sehr etwas zu schaffen und erwachsen zu werden, aus so einem Gefühl auch raus, das muss jetzt einfach sein. Also die Welt wird jetzt anstrengend für dich, hart, und du musst damit irgendwie klarkommen. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt.
Klarkommen für dich oder auch für die Familie, also wenn du von
auch für die Familie, also
deiner Mutter
noch,
redest, die genau. Künstlerin, und die sagt, ja, mach das auf jeden Fall, dann so, da verschiebt sich ja so ein bisschen was.
Genau, und dann hat eben auch was in der Familie gefehlt, dann ist man einfach sehr früh, waren dann so, ich habe mir das mit meinem Bruder so ein bisschen geteilt, mit meinem Älteren, wir waren einfach sehr früh so ein bisschen dann, ja, die so ein bisschen, also halt, auch gucken mussten, wie das jetzt weitergeht. Also ich wurde da auch sehr früh quasi in so eine Verantwortung reingezogen, auch für die Familie. Also wir sind dann irgendwie, mein Papa war auch selbstständig und wir haben dann irgendwie das Büro quasi für ihn aufgelöst und diese Firma und so, und das einfach schon alles sehr, in sehr jungen Jahren. Und ja, und gleichzeitig war das aber ein großer Push, glaube ich, für Waititi auch. Also da war dieser Gedanke, okay, jetzt musst du schnell auch was aufbauen.
Woran ist er gestorben?
An Krebs.
Und das war sehr plötzlich?
Also für uns schon sehr plötzlich. Also ich weiß noch, er hat dann zu uns gesagt, ich habe ein Leben, aber es ist kürzer geworden. Und ich weiß noch, dass wir ungefähr so im Kopf als Kinder irgendwie, wir haben uns so auf 5 Jahre irgendwie so, also ich zumindest, irgendwer hat die Zahl gesagt, glaube ich, meine Mama oder mein Papa. Und das habe ich so einfach eingelockt. Und obwohl ich dann gesehen habe, dass es schon total mit ihm bergab geht gesundheitlich, habe ich mich daran so geklammert. Also ich habe gesagt, okay, diese 5 Jahre haben wir noch. Und es waren dann aber keine 5, es waren dann irgendwie 1,5 oder so. Und für mich war das total unfair. Ich habe gesagt, es geht ja nicht, weil es gibt ja doch diese Zahl. Mhm. Und dementsprechend war es für mich schon, es war auch mein erster, also davor habe ich meinen Opa verloren. Das war irgendwie schlimm, aber klar, so die Eltern, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und es war so, ich kannte das davor nicht, wie das ist, einen so nahestehenden Menschen zu verlieren. Und bei mir war es einfach sehr viel so, das nehme ich, also das verdränge ich einfach.
Deswegen hast du das jetzt auch erst angeguckt?
Ich glaube schon. Ich glaube, ich war dann sehr lang, eigentlich bis vor 4, 5 Jahren, in einem ziemlichen Kämpfermodus. Also einfach nur weitermachen, nach vorne, nicht zu viel zurückschauen. Genau. Und ja, ich glaube, deswegen ist es recht neu, dass ich mich auch so mit meinem Vater wieder mehr auseinandersetze und mit der Familiengeschichte und so.
Und wenn ich das fragen darf, was hast du jetzt in der Therapie, in der Beschäftigung damit, was hast du über dich erfahren, was dir vorher gar nicht so bewusst war?
Also ich verstehe mich als Person einfach viel, viel besser. Also wie soll man das so genau sagen? Also oft, man hat ja oft Vorstellungen, wie alles läuft und wie man sich zu fühlen hat.
Ja, voll.
Und oft ist es überhaupt nicht, wie man sich fühlt. Und dann kann da ein ziemliches Unverständnis sein für die eigenen Gefühle. Man sagt ja, und hab dich doch nicht so, oder wieso ist das jetzt so schlimm für dich? Das ist nicht schlimm.
Die eigene Stimme oder auch die Stimme von außen?
Das eigene Gefühl, also oft, also natürlich durch das, was ich erlebt habe, habe ich, glaube ich, so einfach die ein oder andere Kindheitsverletzung auch, die ich so mit mir rumtrage in meinem Leben, die halt dazu führt, dass ich manchmal zum Beispiel, hatte ich das ganz oft, dass ich das total schrecklich fand, wenn eben ein Video nicht so performt hat, wie das in meinem Kopf hätte sein sollen. Und dann habe ich auch oft diese Gefühle einfach nicht akzeptiert und gesagt, diese Gefühle, die ich gerade empfinde, die sind übertrieben und die haben so nicht zu sein. Und ich glaube, in der Therapie habe ich sehr gut gelernt, meine eigenen Gefühle zu verstehen, warum die hier und da vielleicht auch mehr sind als bei jemand anderem. Und die einfach so anzunehmen erstmal, wie sie halt sind.
Und warum sind die, also wie hängt das zusammen? Das habe ich noch nicht verstanden. Oder trink erstmal einen Schluck. Wie hängt das zusammen, dass die Gefühle bei dir mehr sind als bei anderen in Verbindung zu dem Tod deines Vaters? Also wenn es da einen Zusammenhang gibt, ich weiß es nicht.
Also in dem Fall würde ich sagen, eben dieser Druck, den ich mir wahrscheinlich selber gemacht habe, sehr schnell sehr erwachsen zu werden. Und den ich wahrscheinlich bis heute dann habe. Einfach einen großen Leistungsdruck, einen großen Perfektionismus, auch bei meiner eigenen Arbeit. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich einfach mir als junger Mann quasi gesagt habe, du musst jetzt performen, weil du hast keinen Vater mehr und das Geld wird knapp.
Ja.
Und ich glaube, das wäre es in dem Fall. Ja.
Ich finde es irgendwie, ich finde es irgendwie erstaunlich, dass es in Deutschland ein paar sehr berühmte Männer gibt, die Halbwaisen sind.
Mhm.
Also Joko, Klaas, Felix Lobrecht, Paul Ripke, Markus Lanz.
Wow.
Alles Halbwaisen.
Ja.
Du.
Wusste ich die Hälfte auch gar nicht.
Ja. Und das ist, und dass es dann irgendwas gibt, offensichtlich, das sind ja wirklich die Größten der Größten, die wir so haben, dass es dann offensichtlich etwas gibt, dass man das mit Leistung, mit Perfektion, ich möchte Anerkennung, irgendwie versucht zu füllen und irgendwie dieses wahrscheinlich auch zu überschreiben und gar nicht wirklich hinzugucken, habe ich so gerade, also ich will jetzt nicht zu sehr küchenpsychologisieren, aber irgendwie, dass das irgendwie,
also in meiner Familie war es auf jeden Fall schon, was jetzt die Rollenverteilung meiner Eltern angeht, sehr klassisch. Also ich glaube schon, dass ich vom Vater dieses ich bin stolz auf dich immer gewollt und gewünscht habe. Und wenn der dann bald weg ist, dann kriegt man das ja nicht mehr vom Vater.
Ja.
Und holt sich das dann eben vielleicht woanders.
Ja. Und konnte das jetzt, also dieses Gefühl durch die Therapie, konnte das so ein bisschen, also konntest du diesen Druck, den du dir ja selber machst oder gemacht hast, konntest du den so ein bisschen runternehmen? Also hast du das Gefühl, wenn jetzt etwas nicht so performt oder du hast ja erst von den Gefühlen geredet, die vielleicht mehr, also deutlicher rauskommen, konnte das ein bisschen runtergehen?
Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, es ist ein ganz langer Prozess, der auch ganz viel damit zu tun hat, erstmal diese Gefühle einfach anzunehmen und eben zu reflektieren und einfach zu sagen, okay, deswegen tappe ich da jetzt wieder in die Falle und deswegen mache ich mir jetzt wieder so einen Stress. Ich glaube, das ist wirklich, ich glaube auch, es wird nie ganz weggehen. Also ich glaube, das ist jetzt einfach immer ein Teil von mir. Und meine Hauptaufgabe ist eher zu sagen, okay, das bin halt ich. Und das hat ja auch viel Positives. Und ich glaube, man kann es aber so ein bisschen dämpfen und einfach so ein bisschen Druck rausnehmen.
Das eine ist ja der Umgang mit dir selbst. Und dann gibt es ja aber auch noch das Umfeld, das man ja auch mitzieht in seinem Wahn sozusagen. Ja. Bist du mit diesen auch ja, neuen Erkenntnissen, hast du mit deinem Umfeld auch darüber geredet? Also
ja,
auch,
ganz klar. Ja, okay. Ich bin Küchenpsychologe Number One geworden.
Ja.
Ja, also das war,
also
für
auch,
mich
um
war
es zu erklären oder im Nachhinein so klar zu machen, du, ich, warum ich immer so und so, also das ist ja auch ein, jemanden in einem Kollektiv zu haben oder in der Firma als Chef zu haben,
ja,
oder
ja,
als Freund, Freundin, ja, wie auch immer.
Ja.
Das ist ja auch so, puh.
Ja, also ich gehe damit auf jeden Fall super offen um mittlerweile. Also ich erzähle das auch, weil ich glaube, das ist total gut, darüber offen zu reden, weil das auch ein Tabuthema war noch in meiner Kindheit und auch definitiv natürlich in meiner Elterngeneration. Und dass das gerade sich ändert und dass das was Gutes ist, das glaube ich schon. Und deswegen rede ich da auch über meine eigenen Issues und Themen sehr offen mittlerweile. Ja. Und auf der anderen Seite war ich einfach auch so begeistert davon, was ich in der Therapie auch selber gelernt habe, dass ich natürlich auch den Wunsch einfach habe, das irgendwie an mein Umfeld auch weiterzugeben. Und ja, habe denen auch schon, also wenn mir dann sowas auffällt, dann sage ich das halt auch, was ich denke, wo das vielleicht herkommen könnte und ob es vielleicht sinnvoll wäre, halt da auch mal näher drauf zu gucken. Ja.
Und hast du mit deiner Mutter drüber geredet?
Ja, auch.
Wie geht das?
Das ist natürlich schwierig, weil die Eltern ja auch ihr eigenes Päckchen haben und meiner Mama war das immer und ist es super wichtig, dass es uns gut geht und sie wollte, glaube ich, auch immer, dass wir die schönste Kindheit überhaupt haben und dementsprechend schmerzhaft ist es dann, glaube ich, manchmal für sie zu hören, dass es eben nicht nur schön war. Und ja, da muss man dann auch viel Rücksicht nehmen. Und das ist auch ein langer Prozess, zum einen das zu verstehen, was da passiert ist und was eben auch nicht gut war. Mhm. Und zum anderen finde ich es dann schon total wichtig auch, dass die Familie in so einem Prozess nicht zerfällt. Also das ist mir auf jeden Fall, ich finde das sehr wertvoll, wenn man das hinkriegt, dass solche langfristigen Beziehungen, dass sie halten und nicht kaputt gehen. Und das war mir von Anfang an wichtig, das haben wir aber irgendwie auch geschafft. Also ich weiß, über welche Themen ich mit meiner Mama reden kann. Ich weiß aber auch, was ich mit mir alleine klären muss.
Das heißt, also hier sitzt jemand, auf jeden Fall, ich nehme mal stark an, dass es da draußen auch ganz, ganz viele andere gibt, die genau das haben. Man merkt irgendwann, okay, da sind echt ein paar Sachen, die sind teilweise vielleicht nicht ganz so cool gelaufen und deswegen bin ich so, wie ich bin, im Guten wie im Schlechten. Aber eben auch so ein bisschen diese Angst davor, diese Menschen, man macht ja selber jetzt eine Therapie, macht eine Entwicklung durch und das machen die Eltern ja nicht unbedingt mit oder bei dir ja nur ein Elternteil sogar. Und dieses Abzuwägen zwischen, was kann ich meiner Mutter zumuten, und was ist aber auch nicht, worum muss ich mich wieder kümmern? Das ist ja auch was sehr Erwachsenes zu wissen. Das ist meine Sache. Es hat nichts mit ihr zu tun. Hier muss ich sie auch schützen unter Umständen.
Ja.
Also was hat dir da geholfen, das abzuwägen? Zu wissen, damit kann ich mit ihr reden und da bestehe ich auch ein bisschen drauf, dass wir das hier mal so bearbeiten, auch als Familie. Und hier, das schiebe ich mal zur Seite.
Ich glaube auch wiederum die Therapie. Also bei mir war das wirklich ein sehr langer Prozess, also es ging 4 Jahre, jetzt auch nicht durchgehend, auch mal nur alle 2-3 Wochen oder so, aber ich glaube, in all diesen Prozessen wurde ich halt noch von meinem Therapeuten unterstützt und konnte dadurch das so ein bisschen einordnen und habe einfach auch gelernt, was ist am Ende auch konstruktiv, also
ja, das meine ich, was bringt das und was ist eigentlich, was zerstört unter Umständen so ein Verbund?
Und da habe ich über mich dann wiederum auch gelernt, dass ich manchmal sehr auf sowas bestehen kann. Also sehr auf gewissen Worten bestehen kann. Sowas wie, tut mir leid. Und dass das aber irgendwann auch anders also wie gut das auch oft anders gezeigt werden kann, ohne dass du jetzt genau diese konkreten Worte hörst. Und ich habe da für mich einen ganz guten Modus rausgefunden mit meiner Mom, wo ich weiß eben, ja, wie weit ich da gehen kann. Ich glaube, das ist halt auch immer total unterschiedlich, aber man kann ja immer im Nachhinein dann gucken, okay, hat es jetzt, fühle ich mich jetzt besser, hat mir das was gebracht? Und da gab es bestimmt auch noch mal das ein oder andere echt wütende Streitgespräch, wo man noch mal was aus der Kindheit nachgeholt hat.
Dann auch über die Kindheit gestritten sozusagen?
Ja, genau. Mhm. Und ja, und das war, glaube ich, auch so, wie es war, alles okay und gut. Aber jetzt, nach dieser Zeit, weiß ich, wo die Punkte liegen, auch bei ihr und aber eben auch meine eigenen.
Aha.
Und komme damit viel besser klar, als es früher war.
Und diesen, auf diese Sätze, diese tut mir leid Satz, ich glaube, oder was ist für jeden oder jedes, es gibt ja andere Sätze, aber oftmals ist es, glaube ich, dieser Satz.
Mhm.
Woran hast du erkannt, dass du wertvoll bist, ohne diesen Satz zu hören? Also was hast du dir stattdessen nehmen, rausziehen können und zu sagen, ich warte jetzt nicht mehr auf diesen Satz, sondern das ist ja der Beweis.
Da habe ich eine ganz tolle Geschichte nochmal mit meinem Papa erlebt. Weil das finde ich so schön, weil da ist es natürlich viel schwieriger, mit ihm kann ich nicht mehr reden.
Mhm.
Aber dann kam irgendwann in mir so der Gedanke auf, es gibt noch einen lebenden Verwandten, meinen Onkel. Und mit dem kann ich ja nochmal über meinen Papa reden. Und da haben wir schon für manche Dinge, also er war sehr streng, mochte Regeln und war mal bei der Marine. Und
verstanden.
Genau, für manche Sachen habe ich mir noch ein tut mir leid irgendwie erhofft. Oder eben ein ich liebe dich eben trotz mancher Geschichten. Und da hat mir mein Onkel, also erst ging es ja eben auch um so biografische Sachen, auch um den Papa von meinem Papa und so weiter. Und das war alles so, da konnte ich so kopfmäßig mehr verstehen. Aber dann hat er mir irgendwann erzählt, dass mein Papa für ihn so Listen gemacht hat, so nach seinem Tod, wo alles genau drin stand, also welches Geld für Philipps Führerschein ist und was Siri machen soll, was Manu machen soll. Und er hat quasi unser Leben schon so ein bisschen vorgeplant. Und als er das erzählt hat, musste ich einfach noch mal so richtig von ganz tief drin heulen und hab so noch mal so im Nachhinein noch mal so eine persönliche Verbindung mit meinem Papa gespürt, dass das für mich einfach so ein ganz klares, so, das war alles da und ich habe es vielleicht nicht immer in Worten ausgedrückt, aber in Taten habe ich es ausgedrückt, nochmal so verdeutlicht hat, einfach emotional. Und ja, das war für mich echt sehr bereichernd nochmal und hat irgendwie mein Verhältnis da total verbessert, obwohl er eben gar nicht mehr am Leben ist und ich das Gespräch nicht mit ihm führen konnte.
Schön.
Ja,
und
voll.
Wichtig.
Ja, das war echt toll.
Ja, und gleichzeitig, was ich so raushöre, ist es ja auch so, da ist dieser Proto-Allmann, dein Vater, und dann aber gleichzeitig eben auch dieser offensichtlich sehr warmherzige und komische Typ, der mit euch dann zusammen auf dem Sofa sitzt und dann eben aus der Marine-Funktion aussteigt und sowas Bescheuertes guckt wie der Schuh des Manitus.
Yep.
Und das ist schon also wenn wir jetzt nochmal über Prägung, falls es noch irgendwelche Fragen gibt, wie irgendwie was geprägt sein könnte bei Phil Laude, ich glaube, wir set and done.
Ja.
Ach, schön. Also schön und traurig, aber das liegt ja dann zusammen.
Das kann voll beieinander liegen, ja. Und das ist auch, glaube ich, was Wertvolles, wenn man das irgendwann versteht, dass auch Trauer was total. Also zum Beispiel in diesem Fall, das war so eine schöne Form von Trauer. Ja, und das ist, glaube ich, gut, wenn man das irgendwann erkennt, dass in der Traurigkeit auch was sehr Schönes liegt.
Wir kommen mal zu was Schönerem. Du musst das ganz schön trinken, glaube ich.
Ist auch geil, wenn du einen Comedian interviewst. kommt das immer, glaube ich, sehr schnell auch zu der anderen Seite der Medaille.
Ja, das habe ich spät begriffen. Ich liebe ja Comedy. Mhm. Ich glaube, wer nicht Comedy liebt, also es ist jetzt auch wirklich, was ist das für ein Mensch? Ja, also ich liebe es, nicht zu lachen, was wäre das?
Ja, ja, ja.
Aber das dann irgendwann auch hier.
Max auch das Meer und Pizza.
Naja, genau. aber ich habe das erst hier wirklich durch die Interviews gemerkt.
Ja.
Das ist dann, also besonders bei Luke Mockridge, das war für mich so, da habe ich die Welt danach erstmal nicht mehr verstanden. Also, oder beziehungsweise doch, ich habe sie besser verstanden, weil man merkt so, ah ja, da gibt es dieses Bild. Gibt es diesen, der Clown und so weiter, das denkt man ja, ja gut, das hat man schon tausendmal gehört, der traurige Clown und so, und dann kriegt man das mal so, sieht man das und dann merkt man, dass die, wie ich erst schon sagte, weil so, da gibt es viele Halbweisen, es gibt irgendwie die Löcher, die irgendwie, die innere Löcher, die gefüllt werden wollen und dann merkt man plötzlich, boah, was ist das eigentlich für eine unglaubliche Tiefe, die unter Umständen hinter einem ganz blöden Witz steckt.
Ja.
Und die mit diesem ganz blöden Witz gedeckelt werden soll, diese Tiefe.
Ja.
Und was daraus so entstehen kann und dass das irgendwie Menschen auf die, also zu einem, ja, auf so riesige Bühnen bringen kann und das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Also das ist sehr, also so, fand ich irgendwann so in der Beobachtung, ich komme ursprünglich aus der Musik und das Comedians, das ist nochmal ein, für mich zumindest in der, also eigentlich fast alle, die ich irgendwie so kenne, hat man irgendwann, merkt man so, ach so, ah, da geht's bergab sozusagen, dass das irgendwie so, das scheint so mitzukommen mit diesem Job. Das ist bei Musikern, gibt es vereinzelt, aber bei Comedians ist es fast schon,
ja.
Steht so fast in der CV von allen drin, dass da irgendwann mal so,
Habe ich beim Stand-up auch gemerkt, auf jeden Fall.
Inwiefern?
Ja, dass da jeder sein Päckchen irgendwie trägt. Da kenne ich echt wenig Ausnahmen und gerade die Guten. Also das ist irgendwie auch so eine Erfahrung, die ich dann nochmal im Austausch mit anderen Comedians gemacht habe. Aber es gibt ja auch nicht so ein, ist eine gewagte Theorie, aber es gibt nicht so ein Club 27.
Gott sei Dank.
Bei Comedians. Nee,
nein,
und deswegen denke ich auch oft, dass das eben vielleicht gerade deswegen ist, weil sie den Humor und den Dialog und die Kommunikation nutzen, um auch mit diesen Problemen einfach echt gut klarzukommen am Ende.
Hat diese Beschäftigung damit etwas an deinem Humor verändert? Also an deiner, merkst du einen Unterschied, Phil vor Therapie, Phil nach Therapie oder währenddessen? Und die Sachen, die du dir sozusagen anguckst? Also ist deine Kunst, hat die sich verändert?
Ich glaube nicht so wirklich. Also ich feiere natürlich mittlerweile auch total, gerade weil dieses Thema einfach bei mir sehr präsent war in meiner Lebensgeschichte, also Verlust und so. Ich finde dann solche Serien wie hier Afterlife von Ricky Gervais oder so. Das war für mich großartig. Also wirklich.
Gänsehaut.
Ja, ja, ja. Und dann gab es noch die von den zwei, scheiße, wie heißt die? Über diesen Schauspieler in L.A., der schon älter ist.
Na, weiß ich nicht, nee, das habe ich nicht gesehen.
The Kominsky Method heißt die Serie und beschäftigt sich auch mit dem Thema Verlust, aber auf eine total humorvolle Art und Weise. Und sowas mag ich total gern, also gerade die Verbindung auch aus ernsteren Themen oder auch Drama und halt Comedy, weil ich finde, es liegt ganz nah beieinander. Aber was meinen eigenen Humor angeht, glaube ich nicht, dass es so viel verändert hat. Also ich glaube, ich bin für mein Alter schon bei gewissen Themen privat ein bisschen abgebrüht und kann über sehr viel Witze machen und über sehr viel lachen auch.
Weil es eben auch verarbeitet ist
oder bearbeitet? Ja, denk schon. Mhm. Also klar ist da noch was da, aber es ist einfach viel, es wird nicht mehr verdrängt, so, ich rede da einfach drüber. Mhm. Genau, aber ansonsten, ich finde auch zum Beispiel so, wenn ich so ein paar so Highlight-Videos von Waititi jetzt nochmal sehe, finde ich die nach wie vor auch selber super funny und glaube nicht, dass sich da so viel in meinem Humor letztendlich geändert hat.
Und ist es etwas, was du noch erforschen willst? Für dich, also zu gucken, also das sind ja nochmal andere, also wir haben erst über Andy Kaufmann gesprochen und wenn wir jetzt sowas wie Ricky Gervais besprechen, dann ist das ja nochmal, da gibt es irgendwie, wie soll ich das sagen, da scheint nochmal was freigeschaltet zu sein bei diesen Menschen, irgendwie so eine andere Ebene, diese, das ist nochmal eine andere Spannung. Also da ist es nicht sozusagen, hier ist der, da ist es manchmal, also bei Ricky Gervais denke ich ganz oft, darf ich darüber lachen?
Ja, wenn du lachst, dann darfst du.
Ja, ja, aber es ist so, ist das so, also ist das jetzt so, also so wie diesen, ja, es ist ja, natürlich, aber also auch gerade bei Afterlife, diese so, eigentlich müsste ich jetzt eigentlich weinen oder müsste ich jetzt lachen oder so dieses,
ja,
dieses
ja,
Chaos
ja, ja,
der Gefühle, und das macht es ja. Ja, also ja. Bei jemandem wie ihm, weil es eben ja diese Ebene gibt, mhm, die so plötzlich dazukommt.
Ja.
Und ist das etwas, was du so erforschen willst oder sagst du, nee, hier ist eigentlich der Phil Laude, der sozusagen auf der Bühne steht, und hier ist auch der, der vielleicht auch in Interviews ist und der offener drüber redet, aber das ist das eine ist das eine und das andere ist das andere.
Ich glaube schon, dass ich es gern noch erforschen wollen würde.
Mhm.
Und auch so meine eigenen, ich glaube, dass ich so, ich habe immer so das Gefühl, dass mir so ein, dass es mir total wichtig ist, dass es am Ende irgendwie was Verbindendes hat. Also, was ich zum Beispiel, was mich wahnsinnig belastet, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich über eine Person, also dass eine Person sehr leidet unter einem Witz, den ich gemacht habe oder so. Also da hatte ich mal auf der Stand-Up-Bühne auch mal so ein Crowdwork, wo ich dann irgendwie zu einer im Publikum eben was gesagt habe, und plötzlich hatte ich das Gefühl, das hat die jetzt persönlich verletzt. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich weiß, dass ich 3 Tage lang nur darüber nachgedacht habe. Und da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen dickeres Fell im Vergleich zu anderen Comedians. Oder es ist vielleicht ja auch was Schönes, ja, dass ich das habe. Aber ich finde das ich finde den Gedanken interessant, das für mich so zu erforschen. Also, wie weit eben Humor auch gehen darf. Weil persönlich finde ich dann ja schon sowas wie Ricky Gervais oder Louis C.K. oder Jim Jefferies, diese ganzen Comedians, die auch sehr weit gehen eben in ihrer Comedy, finde die einfach wahnsinnig funny. Und ja, ich finde, das ist dann immer so eine Gratwanderung. Also wie weit darf ich gehen, um lustig zu sein? Und wie viel sollte ich meinem Anspruch auch gerecht werden, dass es am Ende noch etwas Liebevolles behält?
Mhm. Aber das ist doch wahnsinnig, also in der jetzigen Zeit ist es doch das Allerschwierigste. Also ich merke auch hier, also das sind manchmal, ist eine Frage, die ich stelle, und mein Gast reagiert da vollkommen offen und normal, und dann schreiben mir Leute, wie kannst du so eine Frage stellen?
Mhm.
Und oder sich verletzt, also dieses, dass sich Menschen verletzt fühlen, das ist ja, ich habe das Gefühl, das ist gerade wirklich sehr häufig so.
Also ja, ja,
so, und das ist auch etwas, was man ja gar nicht, wie soll man, also das ist ja, wenn du sagst, denkst da 3 Tage darüber nach, diese eine Person, also wie kann man sich da selber auch vorschützen, oder wie schützt du dich vor? Also dieses, das kann, wie will man das machen? Also es ist auch Trigger, ne? Die Frage, ja, es kann so viele Trigger geben, wo jemand irgendwas, also ich habe, ne, wenn man jetzt, wir haben jetzt über Trauer gesprochen, und ist das etwas, wo ich vorher eine Triggerwarnung aussprechen sollte oder nicht? Kann das jemanden verletzen oder nicht, retraumatisieren oder nicht,
ja.
Und all diese Fragen. Und dann gibt es natürlich aber auch einfach das Gespräch,
ja,
die Offenheit, es gibt die Bühne, es gibt den Witz.
Ja.
Wie navigierst du das?
Ja, letztendlich glaube ich, das große Problem, was wir gerade so als Gesellschaft verhandeln, ist halt, wie weit, wo ziehe ich die Grenze, wo andere für meine Verletzungen verantwortlich sind. Also wie weit bin ich selber für meine Trigger verantwortlich,
ja,
und ab wann muss die Gesellschaft das berücksichtigen und hat darauf zu gucken, diese Trigger, ja, nicht zu betätigen. Und die Antwort, glaube ich, wissen wir halt noch nicht und verhandeln das irgendwie gerade. Und klar, in manchen Punkten geht es, glaube ich, gerade irgendwie zu weit. Das ist so ein Bauchgefühl, was natürlich als Comedian und wir als Menschen, die ja das dann selber auch als Feedback bekommen, halt oft uns auch denken, okay, krass, das hätte ich jetzt wirklich nicht wissen können, oder das war ja überhaupt nicht, wie ich es gemeint habe. Ja, und in anderen Punkten ist diese Entwicklung auch erstmal grundsätzlich, glaube ich, wichtig gewesen und richtig, und jetzt muss ich das, glaube ich, einfach irgendwie einpendeln. Also das ist so der Blick von außen. Und wie ich selber damit umgehe, also tatsächlich, das ist total lustig, weil ich so verschiedene Maßstäbe habe. Also ich selber habe oft das Gefühl, ich bin komplett für meine Verletzungen verantwortlich. Und wenn ich verletzt bin, ist das erstmal mein Fehler. Oder nicht mein Fehler, aber mein Thema.
Ja,
als mein Fehler. Ja, genau. Und auf der anderen Seite, wenn mir Leute das schreiben, nehme ich das wahnsinnig ernst. Also ich habe auch schon so den einen oder anderen Baby-Shitstorm bekommen, immer eher kleiner tatsächlich bei mir gewesen, aber wo es dann hieß, das war jetzt super rassistisch und so. Und das nehme ich dann erstmal super ernst. Aber mittlerweile ist meine persönliche Meinung dazu schon, also ganz wichtig halt, dass man diese Grauzonen zurückkriegen muss. Dieses Schwarz und Weiß ist schrecklich und ganz viel eben durchs Internet gekommen, durch Likes und Dislikes und dieses Hochpushen von extremen Meinungen und so. Das ist alles super scheiße und das muss verschwinden. man muss wieder in Graustufen denken.
Ja, unbedingt.
und dann habe ich so, glaube ich, meinen persönlichen Kompass, wo ich dann auch natürlich mit anderen Leuten drüber rede und sage, guck mal hier, das haben die jetzt geschrieben, stimmt es oder nicht? Und wenn ich dann so irgendwann das Gefühl habe, nee, das ist jetzt einfach Quatsch, da kann ich überhaupt nichts dafür und das ist auch nicht meine eigene Meinung, dann schaffe ich es tatsächlich halbwegs gut zu sagen, okay, juckt mich nicht mehr.
Mhm.
Ja.
Hast du dann manchmal Sorge, dass du unter Umständen zu angepasst oder zu brav sein könntest?
Klar, das auch. Und ich habe so das Gefühl, es geht eben in diese Extreme. Also entweder bist du so, ist deine Comedy super woke und super brav und dann kannst du da mit einer Nische erfolgreich sein oder es geht ins andere Extrem. Also Comedy wird ja teilweise auch immer krasser auf der anderen Seite.
Ja, ja, voll.
Und auch da ist es dann irgendwie wieder okay. Und gerade das ist ja irgendwie das Problem. Also wieso sind die Graustufen dazwischen das Problem? Weil die sind doch eigentlich irgendwie auch so wertvoll.
Mhm.
Und tatsächlich, also jetzt bei Almania, meiner Serie, die ich gerade mache, war das ganz oft genau das Thema und ging auch wirklich so teilweise in so, also die Pilotfolgen sind teilweise echt krass von den Jokes.
Mhm.
Und dann ging es ein bisschen auch wieder in die andere Richtung. Und dann hatte ich aber kurz vor Dreh nochmal das Gefühl, das ist jetzt super brav. Ich gesagt, wir müssen jetzt noch mal ein paar krasse Jokes da reinmachen, um diese Atmosphäre der Brennpunktschule einfach nicht zu verlieren.
Ja.
Weil
das ist ja gerade bei Amania ist es ja wirklich echt ein Ding zu gucken, okay, also da gäbe es viele Leute, die verletzt sein könnten. Auf jeden Fall. Also so
ja,
auch
klar.
Und immer dann, wenn auch Klischees bedient werden, haben Klischees ja was sehr, da steckt eine große Wahrheit drin, aber eben auch dann die große Möglichkeit, dass sich Menschen verletzt fühlen können.
Ja.
Und das stelle ich mir wirklich gerade schwer vor für Menschen, die Humor machen wollen und die ja auch eine gewisse Freiheit brauchen eigentlich.
Ja, total. Und ich bin jetzt selber gespannt, wie es am Ende funktioniert hat.
Ja.
Also ich glaube, wenn man sich die ganze Serie anguckt, dann spürt man diesen sehr warmen Grundgedanken, der unter der Serie drunter liegt. Also ich glaube, die Geschichte ist eine sehr schöne, so auch zwischenmenschlich. Das
total.
Sind einfach.
Also es geht um das kurz, ne? Also es geht eigentlich um einen. Ich erzähle den Anfang, dann kannst du ja so ein bisschen weiter. Also es geht eigentlich um einen Lehrer, der aufgrund einer rassistischen Äußerung, du spielst den Lehrer, von der Schule fliegt und in eine Brennpunktschule versetzt wird oder sich selbst versetzt und dort irgendwie bestehen muss mit den eigenen offen oder nicht offenen Rassismen und Vorurteilen irgendwie da, der Allmann muss jetzt irgendwie klarkommen mit dem sehr bunten Gegenüber.
Ja, und ein totaler Kopfmensch eben auch. Also er liebt diese Regeln, weil er braucht es, Kontrollfreak. Und
hat
er
auch mal ein Buch dabei, wo Sachen drinstehen. Ja.
Den Ratgeber für LehrerInnen an Problemschulen. Und
schön,
mit dem kommt
das an der Stelle, finde ich
klar. Und mit dem kommt er eben nicht weiter in der Real World quasi. Und dann geht die Serie eigentlich sehr viel darum, so diesen Zugang zu seinen Gefühlen und zu seinem und diese Mischung aus Herz und Kopf irgendwie hinzukriegen. Und aber nicht nur er, sondern auch es ist eine Sitcom, das heißt, es geht wirklich quasi um die Family, die sich dort bildet. Und die alle machen so viel falsch, aber haben so das Herz am richtigen Fleck. Und ich glaube, das spürt man über die Staffel hinweg. Und das ist ja auch das Schöne an so einer längeren Geschichte. Sowas kann man dann erzählen, also eben diese Graustufen. Und ich glaube, weil man das spürt, wenn man es ganz guckt, hoffe ich, dass es genauso wie bei den Piloten am Ende funktioniert, dass die Leute merken, wir haben damit nichts Böses im Sinn. Und das ist für mich irgendwie auch das Allerwichtigste, also dass die Intention hinter den Jokes eine gute ist und eine versöhnliche. Und natürlich ist es aber auch einfach Arbeit. Also wir haben natürlich auch viel geguckt im Writers Room, das halt hinzukriegen, also zu gucken, dass diese Witze halt dieses Maß irgendwie halten. Also dass wir nicht jetzt nur den harten Joke machen, um den harten Joke zu machen, sondern dass es irgendwie auch in alle Richtungen austeilt, einsteckt, irgendwie fair ist, nicht. Also ich glaube, wenn du in viele Richtungen wieder Klischees verteilst, dann ist es am Ende wieder irgendwie okay, weil wir lachen gemeinsam über unsere Unterschiede.
Wie kann ich mir diesen Writers Room personell vorstellen? Also sind da auch, hast du auch geguckt, dass der sehr divers ist?
Das war quasi nötig für das Projekt. Und das finde ich irgendwie geil dran, weil es ist eben nicht divers, um divers zu sein, sondern wir haben, um die Geschichte zu erzählen, also einer der ersten Punkte, also ich habe es mit Pesh Ramin, mit dem ich auch meine YouTube-Videos
ganz
zusammen mache.
Ganz alter Weggefährte von dir. Ja.
Absolut, lang im Game und ein bisschen, wenn ich der Kopf bin, glaube ich, ist er ein bisschen das Herz von Almania. Also wir haben die Grundidee zusammen entwickelt und auch den Writers Room zusammen gemacht, aber wir waren sehr schnell an dem Punkt, wo wir uns in die Augen geguckt haben und gesagt haben, okay, keiner von uns war auf so einer Schule und keiner von uns ist Lehrer. Whoopsie. Ja. Und dann habe ich eben eine Bekannte von mir, die an so einer Schule unterrichtet, angerufen und gefragt, wie es bei ihr eben so abläuft. Und sie sagt, schaut es euch an. Und dann sind wir da halt hingefahren und haben uns die Schule angeguckt und auch die Kids gefragt, warum sie so eine gute Lehrerin ist. Sie ist dort auch die Vertrauenslehrerin. Und da meinte einer, ja, weil sie so herzvoll ist. So süß.
Ist ja auch in der Serie drin.
Genau, das ist sogar der Dialog ist drin und das ist der Name von der ersten Folge.
Von der Ursprung, von der ersten, also die Pilotfolgen.
Genau, von der ersten Pilotfolge. Und genau, also der Writers Room ist am Ende sehr divers besetzt, aber es war auch nötig, um zu sagen, wir erzählen diese ganzen verschiedenen Perspektiven, die wir auch vor der Kamera haben. Auch vor der Kamera ist es ja sehr divers. Wir können die halt halbwegs real erzählen, weil das war auch einfach ein Anspruch, den wir hatten.
Du hast das Wort Intention in den Mund genommen. Und das ist mir aufgefallen, dass du das in der Vorbereitung, dass Intention so ein wichtiges Ding für dich ist. Und das auch so ein paar Mal schon in Interviews fiel dieses Wort, so wie jetzt gerade, die Intention.
Okay.
Wie machst du dir eine Intention bewusst?
Du meinst meine eigene Intention?
Das ist ja sozusagen, du hast ja scheinbar hier für die Serie, aber auch das kann ja unterschiedlichste Sachen sein. Du machst ja auch nicht nur die Serie, aber es scheint so, dass du irgendwie so eine Art, das steht jetzt mal so, das ist meine Intention.
Ja.
Ja.
Ich glaube, dass ich die einfach ein bisschen hab. Also da war es, ja genau, dieses Bewusstmachen. Ich glaube, das kann man nur so rückblickend. Also man kann so sagen, okay, was war mir denn schon immer wichtig? Ich glaube, vielleicht doch auch dann die Therapie, also dieses rausfinden, was will ich, was will ich nicht, was gibt mir gute Gefühle, was gibt mir keine guten Gefühle. So ein Moment, wenn ich dann auf der Bühne merke, okay, einen potenziell echt beleidigenden Joke gegen eine Person zu machen, das tut mir irgendwie weh.
Dir persönlich?
Ja. Bei einer Gruppe finde ich es nicht so schlimm. So, solange eben fair verteilt wird gegen alle. Und ich glaube, daraus entsteht dann so, dass man sich so seiner eigenen Intention vielleicht ein bisschen bewusst wird. Aber ich glaube, man kann die nicht, man kann die eher erforschen als irgendwie beeinflussen oder so.
Also man kann die sich klar machen, aber auf der anderen Seite, wenn man die dann hat, also wenn man sagt, ich habe meine Intention hier sozusagen, dann gibt es ja aber auch manchmal Sachen, also die man sich, um diese Intention zu verteidigen. Also Intention wird ja auch immer wieder wir haben ein Gegenüber. Also ne, ich möchte sagen, okay, ich habe meine Intention, ich möchte so offen wie nur irgendwie möglich sein hier und Menschen begegnen und mit allem, was da sozusagen dazugehört. Aber es kann ja sein, dass, keine Ahnung, die ganze Zeit nebenan jemand bohrt. Es kann sein, dass mein Gegenüber einfach total, also ein Roger Willemsen nannte es mal Steine melken. Also mit, eigentlich ist nichts, oder man merkt, man versteht sich nicht und so weiter und so fort. Und plötzlich kommen vielleicht schlechte Gefühle hoch. Ich merke, oh, ich mache mich zu. Mhm. Oder ich habe davor was erlebt, was mich irgendwie davon abhält. Es kann ja alles möglich sein, was die eigene Intention, das, was man sich vorgenommen hat, was man so erforscht hat, was einem wichtig ist, ja, kann dann komplett um die Ohren fliegen und man ist ein Sackgesicht.
Ja, dann musst du vielleicht nochmal über deine Intention nachdenken.
Würdest du sagen, Intention oder über das, was da reinkommt? Weil die Intention ist ja, wir meinen es ja, also ne, das ist ja, ich habe es doch nur gut gemeint. Das ist ja, könnte man ja auch sagen, ich habe eine Intention, die heißt, ich meine es gut.
Ja.
Und trotzdem.
Ja, ich glaube, das ist einfach, also wer macht schon alles richtig, ne? Mhm. Also man macht ja ständig alles falsch eigentlich. also ich glaube, das ist einfach, was dann passiert. Also so ist mein Gefühl bisher, also. Ich weiß auch voll, was du meinst. Also jetzt habe ich diese edle Intention bei der Serie, ob ich es am Ende geschafft habe oder nicht, wird sich zeigen. Und ja, nee, vielleicht kann man das auch nicht groß beeinflussen, einfach die Intention. Und ich finde aber, solange die halt gut ist, und ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen romantisch, weil wahrscheinlich ist sie bei allen Menschen, keiner würde jetzt über sich selber sagen, ich habe da eine super schlechte Intention. Mhm.
Ja, ja, also das
ich
ist ja
halt echt, also ich bin halt einfach ein böser Mensch.
Ich glaube,
ich will halt zerstören.
Ich glaube auch, also das ist ja der Irrglauben. Ich glaube ja auch selbst, dass kriegstreibende Männer ja auch denken,
ja,
voll die gute Intention,
ja, 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 ja,
mein Land verteidigen.
Ich habe auch schon viel drüber nachgedacht, mhm, ja, und denk mir das halt auch. Das ist ja wahrscheinlich tief drin. Aber ich glaube, da hilft eine gewisse Ehrlichkeit, die, ja, man sich selber gegenüber entwickeln muss, die auch echt, glaube ich, das ist hart, glaube ich, also seine eigenen Motivationen in Frage zu stellen. Und da habe ich das Gefühl, dass das auch viele einfach nicht sehr ehrlich machen und dann schnell sagen, ich mache das dafür, aber machst du es wirklich dafür?
Ja.
Oder liegt da was ganz anderes drunter? Und probably therapy. Also ich glaube, es wäre super, wenn all die Diktatoren unserer Geschichte einen guten Therapeuten gehabt hätten. Mit einer guten Intention.
Mit einer guten Intention, das wäre sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, ich habe neulich einen Satz gelesen, den fand ich sehr treffend, dass man eben nur den Input beeinflussen kann und nicht den Output.
Mhm.
Und das fand ich irgendwie sehr gut, weil man denkt ja, keine Ahnung, ob das jetzt beim Sport ist, ich will, das soll bei rauskommen, ein Sixpack oder so. Und dann denkt man an diesen, das soll bei rauskommen, aber
ja,
eigentlich kann ich ja nur beeinflussen, mache ich.
Oh, das ist fantastisch.
Ja.
Ja, das muss ich mir auch öfter sagen.
Ja, das ist, ja, das ist auch das Ergebnis bei Klicks.
Ja, Beispiel, ja, ja.
Ne? Also weil
eben,
das dann auch
eben
denkt, ja, das muss jetzt, so und so viele Leute müssen das hören.
Exakt.
Und das.
Ja. Ja.
Whatever.
Ja, und damit bin ich auch schon echt oft gescheitert. Das ist immer nur dann geil, wenn es funktioniert. Also mit so Zielen. So, weißt du, so, wir wollen 1 Million Klicks auf das Video. Ist super geil, wenn das funktioniert.
Ja.
Aber wenn nicht, es ist so scheiße, dass ich damit auch aufgehört habe. Also eben, ich versuche mir jetzt Ziele zu setzen, die quasi in meiner Hand liegen, auch zu erreichen.
Mhm.
Das ist irgendwie, glaube ich, gesünder.
Aber wie machst du das? Du hast ja auch eine Firma, also du hast ja auch, das steckt Wirtschaft dahinter, da stecken Löhne dahinter, da steckt ja auch jetzt bei dir ein Sender dahinter. Das ist ja auch, also die sagen ja auch nicht, Mensch, also was mich total gewundert hat übrigens, ist, dass da so zwei Pilotfolgen rauskommen 2021,
ja,
und man kriegt das mit und du bist präsent und man denkt, geil, move on. Und genau, dann ist dann jetzt.
Und nur 3 Jahre später.
Geht es weiter. Also,
ja, ja,
das ist ja auch. Woran hat das gelegen?
Das hat, glaube ich, an den öffentlich-rechtlichen Strukturen gelegen. Ja, ja, das, und schon auch ein bisschen an uns, weil wir mit der ersten Produktionsfirma nicht so happy waren. Also,
okay,
wir wollten da eine mit mehr. Hatten das Gefühl, dass es ein bisschen Moneyjob war.
Mhm.
Genau. Und hatten nochmal einen Produktionsfirmenwechsel, das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr kompliziert.
Mhm.
Genau. Und ich denke, daran hat es letztendlich gelegen. Ja, daran hat es gelegen. Aber ansonsten war das halt auch so, wir hatten da quasi so Zahlenziele für die ersten Folgen und die waren auch sehr schnell erreicht. Und so ist es jetzt auch wieder, aber ich musste exakt an diese Situation denken, als du das gesagt hast mit nur Input, weil ich glaube, auf der Input-Seite haben wir jetzt echt einen guten Job gemacht. Ja, und jetzt, glaube ich, muss ich einfach auch ein bisschen chillen. Muss chillen.
Aber du bist ja ursprünglich gestartet und ich versuche ja die ganze Zeit, wir kommen, was ich herrlich finde, ne? Spinnst dich einfach so rum, so soll es auch sein. Da war ja eigentlich diese Truppe von drei Freunden, Waititi, und du hast erst schon erzählt von dieser unglaublichen Freiheit, einfach so Scheiße machen. Und das ist ja der Ursprung von dem, was du da eigentlich gemacht hast. Und warum bist du dieser Freiheit nicht treu geblieben? Also warum gibst du dich in Hände von öffentlich-rechtlich, von Funk, von so Abhängigkeiten, die ihr damit, also es hat ja immer dann am Ende jemand, der sagt, also könntest ja auch der deutsche Mr. Beast sein.
Ja, true. Ich denke, zum einen habe ich es tatsächlich nicht so schlimm wahrgenommen, meine Einschränkungen. Wir haben da natürlich auch einfach ein bisschen drauf geguckt, dass das nicht so ist. Also die Kanäle, die ich zum Beispiel habe, die gehören mir auch selber.
Gott sei Dank.
Ja, und dann ist es natürlich wahrscheinlich auch so ein Sicherheitsgedanke, ne? Also Funk hat einfach, bei Funk hatte ich halt eine gewisse Planungssicherheit auch, um eine Firma aufzubauen. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel eine Einschränkung inhaltlich da wirklich nicht erfahren. Also wir schicken die Videos rüber, aber meistens heißt es einfach nur okay. Und die Sachen, die an Feedback kommen, es fühlt sich oft wirklich wie Feedback an, nicht wie ihr müsst das jetzt so und so ändern. Die waren immer auch nachvollziehbar. Auch bei der Serie, muss ich sagen, haben wir da auch, glaube ich, ziemlich Glück. Also es kann bei den Öffentlich-Rechtlichen auch anders sein. Und wenn man mal ganz genau drauf guckt, ist es natürlich die Machtstruktur. Also der es halt bezahlt, der hat am Ende, glaube ich, auch kann einen ganz großen Einfluss ausüben, auch auf den Inhalt. Mhm. Jetzt bei unserer Serie war das aber sehr konstruktiv. Also da kam einiges an Feedback auch. Aber in dem Game bin ich ja auch komplett neu. Also es ist ja auch einfach das erste lange Ding, was ich mache. Und da haben wir, glaube ich, sehr Glück mit unseren Redakteuren. Die haben uns da einfach sehr gutes Feedback gegeben, was ich auch nachvollziehen konnte, was ich selber auch gut finde, wo es viel wirklich auch um den Inhalt und um die Story geht. Und deswegen habe ich das, glaube ich, bisher nicht so krass empfunden. Ich muss aber auch sagen, diese 3 Jahre, die es dann gedauert hat, die haben mir sehr wehgetan. Das war
Also weil das, man merkt ja, dass es dein Herzensprojekt ist. Ganz
schon,
klar. Und dann wartet man so auf so.
Ja, genau.
Hallo.
Ja. Und das ist schon was, womit ich irgendwie auch wo dann was in mir rebelliert und wo ich merke, damit habe ich ein Problem irgendwie. Mhm. Ja.
Gut. Very good. Nein, das ist, weil wir erst nochmal über gute und schlechte Gefühle gesprochen haben.
Ja.
Und da sagte Leon Winscheid, es gibt eigentlich keine schlechten Gefühle. Das fand ich ganz interessant.
Mhm.
Weil alle Gefühle gehören zu einem.
Ja.
Und man steckt manchmal Wut weg, weil man nicht der wütende Dude sein will oder Dudin.
Ja, eigentlich
ist es aber was total Hilfreiches.
Und
das fand ich, war für mich eine große Erkenntnis zu sagen, nee, es passt alles. Ich darf auch wütend sein, ich darf auch mal neidisch sein, ich kann das zulassen, ich bin deswegen kein schlechter Mensch. Und deswegen ist es eigentlich ist es auch total in Ordnung zu sagen, ich bin wütend, dass mich diese Menschen gerade vielleicht nicht anrufen oder was auch immer. Und das ist einfach Teil des bunten Regenbogens namens Gefühle.
Ist es, findest du dann, also, oder hast du einen positiven Bezug zu deiner Wut?
Gelernt, ja. Ich habe das total unterdrückt.
Und fühlt sich's dann für dich auch okay an oder sogar gut an, wütend zu sein?
Es ist für mich eher wichtig gewesen, einen Kanäle zu finden, wo ich so merke, so, also das ist jetzt vielleicht nicht angebracht, ich war lange Geschäftsführer und ich bin jetzt auf jemanden wütend. Und das ist dann natürlich auch in gewisser Weise auch durch Macht oder was auch immer meiner Position, das ist jetzt nicht angemessen, das, was ich eigentlich jetzt gerade empfinde, dieser armen Person da zu geben.
Ja, ja.
Und dann aber sozusagen zu sagen, okay, das ist, ich bin wütend und ich muss einen Kanal finden, diese Wut nicht loszuwerden, sondern irgendwie zu zelebrieren,
ja,
eigentlich eher. Und das hat mir total geholfen, eigentlich zu sagen und zu sagen, ja, ich bin wütend, das ist vollkommen okay, ich bin deswegen kein schlechter Chef, kein ekelhafter, toxischer Mann oder so, sondern ich bin einfach wütend gerade und ich darf auch wütend sein, weil die Person hat auch richtig was verkackt.
Ja, ja.
Und da muss ich natürlich trotzdem einen Weg finden, kommunikativ, dass nicht ganz so. Also ja. Ein sehr guter Freund von mir sagt immer, Matze, deine erste Option ist immer die Nuklearoption. Und das stimmt. Bei mir ist immer sofort
ja, ja.
Flammenwerfer eigentlich im Kopf.
Mhm.
Und dann aber nee, also da lass uns da noch mal ganz in Ruhe drüber sprechen. Ja, ich gehe mal ganz kurz, aber da checken wir noch mal zu ein.
Ja.
Also habe ich das eigentlich.
Ja, ja, kenne ich super gut. Und finde es auch voll spannend, also dieses, weil ich trotzdem irgendwie das Gefühl habe, vielleicht ist es auch die Gesellschaft, aber das ist ein es gibt eine Range an Emotionen, die sehr negativ behaftet sind. Und
wo wir sagen, das ist
genau,
schlecht.
Genau, das ist schlecht. Und das ist ein schlechtes Gefühl und auch ein unschönes Gefühl.
Mhm.
Aber wenn man sich dann, keine Ahnung, Comedians anschaut, wie Bill Burr, wie das genießt, auf der Bühne extrem wütend zu sein, dann glaube ich, kann man tatsächlich auch diese Gefühle etwas mehr selber auch genießen.
Ich finde das toll, wenn das Menschen können. Also wenn man wirklich, also gerade ja, Bill Burr ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wenn man so merkt, dass die sich so rein, richtig reinsuhlen in alles, was die so da haben und da richtig reingehen und sich nicht scheren sozusagen und nicht nur sozusagen eine Facette zeigen, sondern einfach, jetzt kommt der Wütende, jetzt kommt der das und das alles so ineinander fließt und das ist so richtig, man denkt so richtig, boah, die sind irgendwie nicht so steif in der Hüfte wie ich. So, die, nee, das ist jetzt nicht angebracht. Aber die Bühne ist ja ein toller Ort dafür, zu sagen.
Und ich glaube, es gibt auch echt Menschen, die das auch ein Stück weit sehr schätzen oder auch brauchen hin und wieder.
Ja.
Also ich deswegen, weil man hat ja immer das Gefühl, man tut jemand anderen damit was an, wenn man wütend ist. Aber es kann auch voll sein, dass es einen viel mehr auf die Palme bringt, wenn es gegenüber nicht wütend wird, obwohl man weiß, man hat Mist gebaut.
Total. Absolut. Wenn man denkt so, sag mal, bist du noch da?
Ja, ja,
spürst
ja.
du dich noch?
Ja.
Das gibt, warte mal, es gibt eine wunderbare Szene in Alemannia, wo es du quasi, also als der Lehrer, du kriegst, das kann man glaube ich erzählen, du kriegst einen Anruf von deiner Partnerin, die dich betrogen hat. Und du reagierst genauso, wo man denkt, Diggi, spürst du dich noch? Was ist los mit dir?
Danke für die Offenheit.
Ja, das ist richtig stark. Und das ist auch genauso. Ah. Und ich glaube, da haben wir, ich würde auch sagen, das ist auch gerade ein Thema, was viele Männer haben, glaube ich auch. Dass man so, also man will so, dass es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich meine, das ist jetzt richtig und das mache ich auch, das erlebe ich auch in Social Media, dass es gerade Männer gibt, die so, die etwas posten, wo ich denke, du kannst mir nicht erzählen, dass das deine Meinung ist, dass du so darauf blickst, dass das so okay für dich ist oder du das so, das ist, manche kennt man dann auch, merkt so, nein, das stimmt nicht.
Und,
aber so spürst du dich eigentlich noch.
Ja, 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 voll. Und ich glaube, gerade so Menschen im künstlerischen Bereich, die können damit viel besser manchmal umgehen, wenn jemand auch einfach ehrlich seine Emotionen shared, auch wenn das Wut ist.
Voll. Du hältst dich aus solchen Sachen, also aus den so Meinungssachen ja eigentlich komplett raus, habe ich das Gefühl. Also es gibt eigentlich
keine Meinung.
Du hast, ich glaube doch, du hast eine Meinung, aber du hältst dich da raus. Und eine Sache, die mir so, wie sage ich das, also, wie formuliere ich es vor? Ich formuliere es einfach, ich glaube, man kann das mit dir machen. Ich habe mich gewundert, dass du bist ja ein junger Mann, der sehr, sehr talentiert ist, viel zu erzählen hat und viel erlebt hat in verschiedensten Arten und Weisen, ob das Humor ist, ob das Internet ist, ob das auch Trauer, Verlust ist, riesen Reichweite hat. Und dann gibt es ja diese ganzen Bubbles, Also die Florida-TV-Bubble, die Kebekus, Jan Böhmermann, die alte Raab-Bubble, die Bulli-Herbig-Bubble und so weiter. Es gibt ja überall diese Sachen und da hat man immer das Gefühl, da reichen sich alle so irgendwie die Leute hin und her. Mhm. Und wer da nicht stattfindet, ist der Laude.
Ja, true.
Und ich habe mich gefragt, ist das, du sagst es auch, dir ist es auch aufgefallen, mhm. ist das designed? Ist das sozusagen, ich baue mir mein eigenes, also das war ja auch bei Waititi so, zumindest so habe ich es irgendwie wahrgenommen, das ist irgendwie auch das eigene Universum, was man so hat, was man kreiert. Mhm. Und irgendwie tut es uns auch ganz gut, dieses eigene Universum zu sein und wir brauchen das andere gar nicht. Mhm. Oder ist es was anderes? Ich war nur, und dann natürlich gibt es auch noch diese ganzen anderen, also das sind ja nur die Comedy-Bubbles, sondern es gibt ja auch die Zeitbubble und die alten Medienbubble, es gibt ja so ganz viele, aber du stehst da irgendwo, das ist der Phil und der ist irgendwie so der kleine Prinz.
Ja, ich glaube, das hast du schon ganz gut analysiert, ja. Und wo es herkommt, verstehe ich manchmal selber auch nicht so ganz. Bestimmt ist es auch ein Schutz und es hat einen, hat natürlich einen Vorteil, so seine eigene kleine Welt zu haben. Mhm. Und ja, ich habe das schon auch gemerkt, dass ich mich so ein bisschen, mir kam auch die Medienwelt allgemein irgendwann, ich glaube, ich neige dazu, Sachen entweder sehr positiv oder sehr negativ zu sehen und mir kam die Medienwelt irgendwann einfach böse vor.
Mhm. Also woher kam? Also,
ach, all das, was dann so rauskam, auch diese Shitstormerei. Aber auf beiden Seiten, also zum einen, was rauskam, was halt menschlich da teilweise passiert in der Medienwelt, und auch so einfach da oben, ne, also an der konkret. Spitze.
Also was ist deine eigene Erfahrung damit? Also wenn man sozusagen guckt, ne, das muss ja Waititi dann wahrscheinlich auch sein, so ein bisschen, oder?
Ja, also was natürlich sich schon mal super schlimm angefühlt, also ich glaube, so ein Shitstorm und gecancelt zu werden, das ist einfach ganz schlimm, also eine ganz schlimme Erfahrung für jeden, dem das passiert. Uns ist es damals bei Waititi einmal passiert, für was heutzutage wirklich, ja, es ist kein Kaliber mehr, aber wir haben halt, es war der Verdacht, dass wir Schleichwerbung machen. Es war aber letztendlich so, wir waren einfach die Ersten, die überhaupt Werbung gemacht mhm. haben in den Videos und wir hatten ein Video mit Coca-Cola und wir haben unterstützt von Coca-Cola in die Beschreibung geschrieben, ja. Aber sonst gab es keine Kennzeichnung. Das gab dann wirklich einen Shitstorm. Also es war in allen Zeitungen.
So habe ich euch auch kennengelernt.
Ja, funny.
Diese bösen YouTuber.
Ja, genau. Und da war eben dann auch so Falschmeldungen, irgendwie Strafverfahren gegen Waititi, weil irgendwie die Bezirksregierung Mittelfranken verantwortlich war, zu ermitteln, das Medienboard da, ob das jetzt Schleichwerbung ist oder nicht. Und dann auch bis hin zu Morddrohungen damals schon. Und
ihr habt Morddrohungen bekommen wegen Coca-Cola.
Genau, wegen Werbung. Und das war schlimm. Also es war für mich und für uns alle drei.
Anfang 20, ne? Ja,
sowas, Anfang 20. Wir waren einfach der größte Kanal und es gab damals weniger Probleme als jetzt.
War das vor Echo-Kriegen oder nach Echo-Kriegen?
Ich glaube, das war nach, also ich habe es in meinem Kopf so ein bisschen abgespeichert als so ein gewisser Wendepunkt auch, weil mir ab da das einfach keinen Spaß mehr gemacht hat.
Ab Echo.
Dieser Shitstorm mhm. für diese Werbegeschichte. Und dann, ich bin halt einfach ein super empathischer Mensch und ich hatte oft so das Gefühl, dass es, je höher das da geht in der Medienwelt, desto mehr wird es zu Ellbogen und zu, also das ist ja auch irgendwie klar, ne, dass da viele, sage ich mal, der Hang zum zu so narzisstischen oder histrionischen Persönlichkeitsstörungen in der Künstlerwelt oben sehr, sehr da ist.
Es gibt ja sozusagen die Künstlerwelt oder es gibt aber auch so auf der anderen Seite diese Manager-Welt.
Manager-Medienwelt, wo man auch sagt, das ist ein Haifischbecken und so. Und ich glaube, dadurch, dass wir halt aus dieser Kleinstadtwelt kam da rein, auch erstmal auch ohne Schutz, haben wir das schon als sehr, sehr hart auch teilweise erfahren. Und und das zusätzlich zu diesem Vibe, der jetzt auch noch in der letzten Zeit entstanden ist, dass quasi gefühlt man auch so auf Eierschalen die ganze Zeit versucht, gar keine Fehler mehr zu machen, weil überall der nächste Shitstorm lauert. Auf der einen extremen Seite, auf der anderen extremen Seite aber natürlich auch, dass da so dreiste Sachen, auch teilweise bestimmt schlimme Sachen gemacht werden und wurden von Menschen. Das alles hat in meinem Kopf einmal so ein Bild von einer bösen Medienwelt ergeben. Und ich glaube, ich habe angefangen, mich da so abzuschotten von dieser Welt. Und ich denke mir aber auch, das ist auch schade. Also, weißt du, ich bin auch ein großer Kai Pflaume-Fan. Mhm. Und dem habe ich das auch erzählt und der meinte zu mir so, ja, ich finde ja auch nicht alles gut in der Medienwelt, aber ich denke mir immer, man kann ja auch sein eigenes Ding draus machen und das so machen, wie man das selber machen möchte. Und ich finde, das lebt ja auch total schön.
Also, das lebt ja wahnsinnig schön, ja.
Ja.
Also so auf allen Baustellen, aber wenn dieses Nicht-Stattfinden in diesem anderen Bereich, das eine ist ja sozusagen, wenn man davon ausgeht, was wir erst hatten, man kann ja nur das beeinflussen, was man reingibt und nicht das, was bei rauskommt. Machst du denn etwas bewusst, um da nicht stattzufinden? Also sagst du, hat dich Bulli angerufen für LOL und du hast gesagt, nee, mache ich nicht?
Nee, also auch, ich glaube, teilweise melden die sich auch nicht so viel bei mir. Aber, und ich würde es wahrscheinlich auf jeden Fall machen, Bulli, falls du zuhörst. aber auf der wirklich, anderen Seite also gehe ich halt auch wenig.
Vermisse ich auch dann so. Also ich denke dann, wenn ich guck mir LOL die neue Staffel an und sehe da Menschen, die da absolut nichts zu suchen haben.
Ja.
und die einfach nur dafür da sind, dass sie eine Reichweite mitbringen und das dann posten und so weiter. Das ist vollkommen offensichtlich.
Ja.
Und ich mag diese Menschen auch, das ist auch völlig klar. Aber es gibt ja für jeden auch so ein bisschen den da ist das eine. Und deswegen hat mich das so gewundert. Ich denke so, aber das ist doch hier ein Typ, okay, der kann es witzig und hat eine Riesenreichweite. Könnte man da, macht das nicht für alle Sinn?
Ja, schon. Aber ich glaube, ich gehe halt auch von meiner Seite aus wenig auf die Leute zu. Also ich gehe wenig zu solchen Events. Ich connecte mich nicht so viel. Und auch da, ich glaube, ich habe da ein paar echt Kackerfahrungen gemacht, aber ich sollte nicht dadurch mein Bild zu sehr beeinflussen lassen. Also es ist schon ein bisschen auch mein Wunsch, wieder offener zu werden, weil es gibt, so wie in jeder Branche, gibt's coole und nicht so coole Leute und ich glaube, man.
Total. Also auch gerade bei dem, die ich erst genannt habe, diese Bubbles, ne? Das ist ja alles irgendwie, sind ja auch irgendwie coole Bubbles. Also wir werden einfach in die Shownotes deine E-Mail-Adresse einbauen und dann können sich Klaas und Joko und so, die können dich alle mal anrufen oder melden
gerne,
und dann
gerne.
Und Bulli Herbig vor allen Dingen. Hast du den kennengelernt mal?
Habe ich auch kennengelernt, ja.
Und konntest du ihm sagen, was dir Schuh des Manitus bedeutet hat?
Mhm, habe ich ihm auch gesagt. Und er war selber nicht mehr so Fan wie ich von dem Film.
Bist du Fan von deinen alten Sachen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ja.
Ja, doch. Also war auch ein Prozess, ne? War auch nicht alles geil, was wir gemacht haben. Ist ja normal. aber da sind schon ein paar Perlen dabei. Und was mir sehr geholfen hat und was ich auch echt schön finde an so meiner Community, ist so das Feedback. Also es kommen bis heute tatsächlich, die meisten Menschen sprechen mich immer noch auf YTT an, weil das ihre Jugend war. Und das sagen sie halt auch genauso und sagen, das hat mich damals voll begleitet in meiner Jugend, in meiner Schulzeit. Und die sind auch super höflich alle und nett. Und das finde ich dann irgendwie geil. Dann denke ich mir, haben wir da irgendwas richtig gemacht, wenn das dann zurückkommt. Ja.
Was war der wirkliche Grund der Auflösung? Also ich meine, es gibt wahrscheinlich nicht einen Grund, aber also du hast erst schon gesagt, für dich hörte das eigentlich dann auf in dem Moment, wo ihr den Shitstorm gekriegt habt. Ich habe gelesen oder gehört, weiß ich jetzt gar nicht mehr, dass du auch mit Panikattacken zu tun hattest. Gleichzeitig ist das aber natürlich ein wahnsinniger Verbund, den man hat, eine Sicherheit auch da wieder oder auch eigentlich auch immer noch ein großer Erfolg. Also ihr habt euch ja nicht aufgelöst sozusagen mit so, nun ja, die Abonnentenzahlen gehen runter oder so, sondern eigentlich.
Ja. Ja, wahrscheinlich eben wirklich viele verschiedene Sachen. Ein Gefühl war eben einfach, dass diese Geschichte für uns so erzählt sich angefühlt hat ab dem Moment, wo es eben, für uns ging es dann eben bergab. Also ich weiß nicht, ob ich das heute noch so krass definieren würde, aber damals war es immer kämpfen und wir hatten ein Ziel und dann haben wir dieses Ziel erreicht und danach hatten wir alle, glaube ich, so ein Gefühl von Leere erstmal. Und das hat dann auch einfach, ab da wurde es einfach so schwierig, also auch zwischenmenschlich schwieriger zwischen uns, weil es auch so ein bisschen, wir wussten auch nicht, was da jetzt die Lösung ist und es hat so alles so aufgerüttelt und dann gab es mehr Streit darüber, was ist jetzt das richtige nächste Video und in welche Richtung gehen wir, machen wir mehr Musik, machen wir mehr Comedy, ja, und irgendwie waren wir damals, hatten wir auf jeden Fall noch nicht das Zeug, das irgendwie naja, auf der anderen Seite, wir haben es ja auch schön geklärt. Also, was ich echt schön finde bei uns dreien, ist, dass wir auch immer noch ein sehr gutes Verhältnis haben. Also, wir sehen uns natürlich viel weniger, aber wir sind irgendwie schon am Ende, aber auch mit viel Reden noch danach irgendwie Freunde geblieben und das ist sehr wertvoll. Aber ich glaube, durch diesen Hype, durch diese Schnelligkeit war in dem Moment einfach auch das Gefühl bei uns allen klar, irgendwas stimmt hier nicht und wir brauchen Veränderungen. Und es war dann irgendwie unser Gedanke damals auf jeden Fall, wir entwickeln uns in verschiedene Richtungen und das Projekt ist jetzt für uns vorbei.
Welche Rolle hast du bei der Trennung gespielt?
Ich glaube, ich war noch so ein bisschen der Vermittler, recht lang, glaube ich. Also Os war sich eigentlich am klarsten, was er will. Mhm. Der wusste, dass er hinter die Kamera möchte. Ja, und dass ihm dieses, also vor der Kamera stehen, quasi, dass das nicht sein Lebensziel ist. Und damit war ja schon irgendwie klar, jetzt wird es schwierig. Eine Gruppe von drei Jungs, wenn da einer nicht mehr vor der Kamera ist, ist eine große Veränderung. Und dann, glaube ich, ging das schon noch so ein Jahr irgendwie hin und her und ja, und irgendwie habe ich aber auch gemerkt, ich will es eigentlich auch nicht so richtig mehr, habe es aber nicht so klar und deutlich formulieren können, damals wie Os. Und war dann aber schon, also für mich war die Trennung auch schon auch okay, weil es mir einfach gezeigt hat, die Welt ist dann so viel größer als nur Waititi. Also ich weiß noch, dieser Bibi und Tina-Dreh, ah, das war so wunderschön, weil es war einfach so, wow, sowas gibt's. Ich dachte wirklich, wir waren so im Tunnel in dieser Waititi-YouTube-Kanal-Zeit, dass wir diese Welt drumherum gar nicht mehr richtig wahrgenommen haben. Und das dann zu sehen, wie viel da noch ist, auch mal Urlaub zu machen, das war alles auch sehr schön. Aber ich denke mir im Nachhinein natürlich auch, vieles davon hätte auch funktionieren können, ohne dass man den radikalsten Schritt geht, ne?
Also ein bisschen langsamer, nicht mehr jede Woche oder
genau, solche Geschichten, weil du hast natürlich schon recht, das habe ich dann auch erst im Nachhinein so richtig zu schätzen gelernt, was das bedeutet, eben sowas mit deinen zwei Schulfreunden zu machen und so eine Welt dann eben, das war dann eben auch schon wir gegen diese Medienwelt, die irgendwie weird ist und jetzt bin's halt ich gegen diese Welt und das ist was ganz Neues und ganz andere Herausforderung wieder. Und das weiß ich jetzt auch so richtig zu schätzen.
Weil jetzt bist du alleine Chef im Grunde, ne? Die GmbH, da bist du jetzt der Geschäftsführer. Damals habt ihr das euch ja geteilt. Und jetzt bist du the one and only.
Ja, also ich habe natürlich ein ganz tolles Team. Anders würde es nicht funktionieren. Und es sind tolle, ganz tolle Menschen auch. Und da haben wir, glaube ich, so unsere eigene kleine, echt herzliche Bubble auch kreiert. Und das ist sehr viel wert. Aber eben auf der Bühne bin es dann halt wirklich ich. Und da kann mir dann auch keiner helfen. Und das weiß ich auch.
Aber gibt es manchmal bei dir, also ich meine, du machst das, was du machst, ja im Grunde seit du, wann fing das an? Mit 14, glaube ich, 15 hast du angefangen, Videos
zu drehen. So die ersten Videos, ja.
Und im Grunde machst du das noch immer.
Ja.
Gibt es für dich manchmal den Punkt, wo du sagst, wie lange soll ich das eigentlich noch machen? Obwohl du ja so jung bist noch. Aber dadurch, dass du es so lang machst, ich meine, du hast den Lebenswerkpreis schon gekriegt, darüber auch schon gewitzt, aber so ein bisschen diese, also ich habe in der zweiten Klasse die Wandzeitung, war Wandzeitungsredakteur. Also bei mir war es auch so, dass ich schon sehr, eigentlich alles, was ich jetzt mache, oder das war seit zweiter Klasse im Grunde, so hat sich das so. Und es ist irgendwie schön, ich hatte nie eine Orientierungslosigkeit in meinem Leben, aber ich denke dann auch manchmal, ja, also Schulradio gemacht, zwei Podcasts, also so, es ist irgendwie so. Ja. Aber vermisst du manchmal auch diese, es gibt ja auch was Schönes in der orientierungslosen Zeit. Also dieses, ich hatte nie dieses durch Berlin tingeln und dieser Job und dieser Job und das Abenteuer und jenes Abenteuer, sondern.
Ja, das vermisse ich, das ist, Gedanken kenne ich richtig gut auch. Mhm. Ja. Und bei mir sind es meistens so Gedankenspiele, also es ist oft sowas, ja, nach dem Projekt ein Jahr weg, Stand-up in Amerika, irgendwie solche Geschichten. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht, ich hatte schon Bock auch solche Sachen auszuprobieren, auch andere Lebensmodelle. Und es ist natürlich geil, dass man jetzt auch in der Position ist, über sowas halt nachzudenken. Mhm. Das war ich damals halt nicht. Und
normal.
Bei dir war es wahrscheinlich auch, also um da erstmal hinzukommen.
Braucht man eine Weile.
Ja. Ja.
Aber du hast ganz am Anfang gesagt, dass du noch viele Ziele und Träume hast. Was steht so auf deiner Ziel? Wie unterscheidest du das beides, Traum und Ziel?
Naja, Ziel ist einfach viel konkreter, glaube ich. Und Traum ist sowas, hey, wäre geil, wenn es irgendwann noch passiert. Und,
was steht auf der einen und was auf der anderen Seite?
Also Ziel, gerade mit der Serie, ist jetzt eigentlich schon so ein Universum halt zu kreieren, auch über mehrere Staffeln, wo man die Charaktere liebgewinnen kann über eine Zeit und so eine längere Erzählung zu machen. Irgendwo zwischen Ziel und Traum, je nach Klicks.
Sind wir wieder.
Genau. Und Traum wäre dann wahrscheinlich wirklich sowas, also mal um die Welt reisen, ein Jahr lang irgendwie jeden Monat in einer anderen Airbnb. Auch so, ich habe irgendwie voll so ein Heimwerker-Traum schon immer so. Also ich zock die ganze Zeit so Survival-Games, wo man irgendwie so hier The Forest, weiß nicht, ob du das kennst.
Ich bin gar kein Zocker.
Ah, okay. Ja, da baut man muss man im Wald so eine Hütte aufbauen und sich gegen so Zombies verteidigen. Und
ich meine, das kann sein, dass wir da hinkommen.
Ja, eben. Und dann wäre ich eigentlich auch ganz gerne im echten Leben halbwegs prepared. Und bisher mache ich das immer nur digital. Aber quasi so, keine Ahnung, mit einem Van ausbauen oder ein Tiny House zusammenzimmern oder so.
Also selber auch das zu machen?
Ja. Also das habe ich auch voll gemerkt, wenn du halt 16 Jahre lang in dieser kopflastigen Branche tätig bist, wie geil das ist, irgendwie was mit den Händen zu machen. Und da, das ist ein Traum, da noch mehr so eine Richtung auch zu gehen.
Du warst jetzt mit deiner Freundin in Neuseeland, Maria?
Ja.
Genau. Und wie lange wart ihr da?
Insgesamt war die Reise 2 Monate. Also wir sind auf allen Zwischenstopps auch ausgestiegen und haben uns die auch angeguckt. Und mega geil. Also einfach nur wundervoll. Tolle Zeit.
Und spielst du dann auch den Gedanken zu sagen, Schatz, lass uns einfach mal weiterfahren? Also gibt es auch diese Gedanken?
Ja, auch bei uns beiden.
Ja,
ja, das ist total präsent, auch dieser Traum. Einfach so ein bisschen, auch so ohne diese Ziele, die man irgendwie automatisch in Deutschland so lebt. da mal so auszubrechen, das ist schon irgendwie sehr präsent, diese Gedanken.
Wie seid ihr da, wenn ich das fragen darf, wie seid ihr da, wenn ihr unterwegs seid, wie unterscheidet ihr euch? Also zu dem, das eine ist natürlich hier wirklich ganz klar, ist Alltag. Sie macht auch Comedy.
Ja.
Da ist es ja sozusagen sehr ähnlich und eigentlich ist es ja auch, könnte man sagen, es kann auch ja auch hindern, wenn der Partner, die Partnerin wirklich was komplett Gleiches macht, im Grunde da mal so gedanklich woanders hinzukommen, eine andere Welt.
Mhm.
Wie macht ihr das auf Reisen? Also so, ihr habt ja auch zusammen gedreht ein paar Sachen.
Ja.
Wie ist das, wenn ihr zusammen unterwegs seid? Wie unterscheidet ihr euch?
Also ich glaube, allein wenn ich den Switch in meinem Kopf umlege, von Arbeit zu Urlaub, dann fange ich wieder automatisch an, kreativer zu werden. Also auch, obwohl wir da ein bisschen was gedreht haben, das war alles für mich nur so ein Spaßprojekt. Und das hat sofort wieder dazu geführt, dass Ideen auch irgendwie freier gekommen sind, einfach nur, weil man es gerade lustig fand und ohne so einen Erfolgsdruck. Und das war irgendwie auf der Reise so mit dabei, wahrscheinlich, weil wir beide kreativ sind und Comedians. Und ansonsten, was ich halt super spannend fand, war dieses Mal aus der eigenen Bubble rauszukommen. Und wenn man, glaube ich, eh sehr empathisch ist und so einen Vibe schnell annimmt, dann ist es total interessant, halt den Vibe in anderen Ländern so zu spüren und so zu spüren, wie sich der unterscheidet auch von dem Vibe, den man hier in Deutschland so mitbekommt.
Ja.
Und das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Also so verschiedene verschiedene so Ways of Life irgendwie so zu empfinden.
Ja, weil du kennst ja auch nur ein Way of Life, seit du eben Videosuche
nimmst. Ja, probably. Mhm. Ja. Und das war schon sehr, sehr befreiend und es bringt, glaube ich, die Gedanken auch nochmal, also bringt einfach neue Perspektiven und andere Perspektiven. Ja.
Und auf eurer zweimonatigen Reise, wo würdest du das Tiny House am liebsten hinstellen? An welchem Ort?
Ja, der Kopf sagt auf jeden Fall wesentlich näher.
Ja, ich bin näher dran.
Ja, da denke ich eher so über die Eifel nach oder so.
Kann ich aber mit dem Intendanten nochmal schnell telefonieren in der gleichen Zeit, ja.
Ja. Und Neuseeland hat mir schon vom Vibe, also das war schon magisch und das, was irgendwie Herr der Ringe für mich auch ein bisschen mit den Hobbits so transportiert hat, das hat man da so ein bisschen auch einfach wahrgenommen. Also Menschen, die wahrscheinlich aus Abenteurerfamilien erst in der zweiten oder dritten Generation stammen, die auch entsprechend ticken. Also ich habe so ein Haus fotografiert, weil davor so ein bemalter Trabi stand und ich fand, das sah irgendwie total cool aus.
Ein Trabi? Also wirklich ein Trabi in Neuseeland?
Vielleicht war es auch eine Ente.
Ja, aber wie auch immer, also es ist schon,
Ich habe das fotografiert und dann kam die Besitzerin raus, hey, come here. Und ich in meinem deutschen Mode dachte natürlich, okay, jetzt gibt's Anschiss.
Ja.
Get in the car. Hat sie mir einen Hund gegeben, hat Maria noch dazu gesetzt und hat halt so ein Fotoshooting mit uns gemacht.
Oh, wie schön.
Und das fand ich einfach schön, ja. Ja.
Und wie hieß dieser Ort, weißt du das noch?
Das war, nee, weiß ich nicht, sorry.
Aber es wäre eher Neuseeland. Also der Traum sagt Neuseeland und das Herz sagt Neuseeland eher fürs Tiny House und die.
Ja, wenn ich jetzt gar nicht groß über Konsequenzen nachdenken würde, dann vielleicht ja.
Was glaubst du? Also ich meine, wir haben ja so viel geguckt, auch wo du herkommst. Also wenn man so guckt, das erste Video mit YTD vor 15 Jahren. Und dann ist es ja irre, was so passiert ist. Also mit dir auch, mit der Welt auch, mit der Technologie auch. Das ist ja total, das ist ja vollkommen irre.
Weird,
da sind wir wieder. Was glaubst du, wenn du so 15 Jahre vorschaust, und du bist ja jemand, der träumt, der Ziele hat, was glaubst du, was wird da sein?
Boah, gerade jetzt fragst du das.
Wieso jetzt?
Naja, hier AI, KI-Revolution das ist ein Rabbit Hole, wo ich komplett drin versunken bin, auch in den letzten, also mein Bruder ist auch Informatiker, mein Papa ja auch, dementsprechend glaube ich, ist es gerade echt schwer abzuschätzen, wie die Welt sein wird in 15 Jahren. Und ich glaube so, also was ich auf jeden Fall will, ist so diesen Hang zum Positiven nicht zu verlieren und zu denken. Und so denke ich auch wirklich, es gibt für alles Lösungen und coole Lösungen. Und da vielleicht auch hier und da so, ich glaube, ich bin eben, wie du sagst, ich bin vielleicht nicht der sehr konkret sagt, macht jetzt dies oder macht jetzt das, aber mit meinen Inhalten so ein bisschen in diese lösungsorientiertere oder positiv denkendere Richtung auch zu beeinflussen. Das fände ich schön. Und sonst, glaube ich, werde ich auch immer weiter Faxen machen.
Ja.
Ich glaube schon, ja.
Immer eine bisschen große Frage, aber ich bin mir sicher, dass du eine kleine oder große Antwort findest. Was glaubst du, ist der Sinn des Lebens?
Also ich glaube, dass es ein bisschen auch darum geht, schon dieses Lernen auch, also einfach Dinge zu erleben, zu gucken, was das mit einem macht und auch zu gucken, was man dadurch so lernt. Also das ist auf jeden Fall was, was mir sehr viel Sinn gibt. Also so dieser Gedanke, vor 5 Jahren hätte ich das noch anders gesehen. Und die Dinge, die mir passiert sind, auch gerade die schlimmen Dinge, die mir passiert sind, die haben mich auch viel lernen lassen. Und vielleicht war es dafür auch, ist es dafür irgendwie auch passiert. Und ich glaube schon, dass wir alle halt, ja, ich find es immer schön, wenn ich so alte Leute, so ich habe so ein Omi-Café auch in Köln, wo ich hin und wieder hingehe, einfach für den Vibe, weil ich das schön finde, wenn ich die so gemütlich erlebe. Und so dieser Gedanke, da kommst du hin, wenn du durch all das durchwanderst. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Sinn. Das fühlt sich irgendwie ganz gut an.
Also die, höre ich das raus, so irgendwann entspannt mit Maria oder wem auch immer in einem Café sitzen und anderen alten Menschen und man hat so diese Grundentspannung, man ist ja, so ein bisschen, ja.
Geil.
I don't give a shit.
Nice.
Man kommt so ein bisschen dem Andy Kaufmann noch ein bisschen näher, ja. Ohne dass man sich komplett zum Löffel macht vielleicht.
Ja, macht vielleicht dann auch mal so eine Kaffeefahrt und guckt einfach nur und es reicht schon und und dann hat man vielleicht noch so ein paar Enkel, wo man dann so hier und da so eine Weisheit droppen kann. Einfach, das ist einfach durchgespielt.
Wie so ein Wert, das Echte.
Ja, ich hab das durch, ja, habe ich alles durchgespielt.
Und dann macht ihr keinen Kopf oder macht ihr einen Kopf?
Ha?
Und dann sagt man dann, also die Frage, sagt man dem Enkel oder der Enkelin, sagt man dann, macht ihr einen Kopf? Oder man sagt, es ist ja eigentlich, macht ihr keinen Kopf.
Du sagst es so, dass es beides bedeuten könnte und dann dein Enkel muss das dann selber rausfinden.
Sehr, sehr, sehr. Ja, ja, das ist dann kurz vor Yoda, ne?
Ja, genau.
Wir gucken nämlich zu Hause gerade Star Wars.
Geil.
Und dann merkt man genau, das steckt immer so ein bisschen, die Jedi, wo man so, okay, und jetzt?
Ja. Das ist auch, glaube ich, einer der Hauptpros für Kinder irgendwann, so dieses, dass man das dann alles nochmal sich reinziehen kann.
Ja, das ist wirklich, das ist kann fantastisch, ich, das oder? Ist das für uns gerade ein großes Geschenk. Wir haben immer samstags Filmabend und wir gucken, meine Frau und ich, einfach nochmal die Jugend und die Kindheit nach. Und es ist so eine, wie schön auch zum Teil, wir merken, okay, unser Sohn, der ist genauso berührt, ob das lustig ist oder traurig ist, wie wir damals. Also man erlebt das noch mit. Und aber auch, oh, das ist nicht gut gealtert. Hui, ja, das ist ja gar nicht mal so gut gewesen. Das ist, finde ich interessant.
Ja.
Und dann aber auch zu merken, so zu justieren. Jetzt war ja neulich Ostern. Ostern kommt ja immer das Leben des Brian. Und ich dachte, oh, jetzt, er ist 10, jetzt. Es ist die Zeit, das Leben des Brian. Jetzt können wir einsteigen.
Ja.
Und so gemerkt, absolute so, hä? So, einfach rauschen, ernstes Gesicht. Bei der ersten Werbung können wir mal so durchschalten. Ah, da läuft, was war das dann? Robin Hood. Oh, Papa, können wir das weiter gucken? Mit Kevin Costner, was echt nicht so ein doller Film ist. Okay, da müssen wir nochmal warten.
Ja,
aber irgendwann, ich freue mich schon, irgendwann in 2 Jahren, hoffentlich kommt das Leben des Brian dann nochmal offen. Aber das ist herrlich. Also,
ja, und auch geil, dass ein Film sowas schaffen kann, ne?
Das Leben des Brian ist unfassbar. Also auch diese, es gibt ja diese, den Loretta-Witz, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wo ein Mitglied eine Frau sein möchte.
Lustigerweise habe ich das heute, kein Witz, heute auf YouTube Shorts gesehen, den Ausschnitt.
Ja.
Ja.
Das würde heute, das Internet würde brennen.
Ja, unfassbar.
Es würde einfach brennen, wenn das heute, keine Ahnung, irgendjemand macht,
der
nicht so groß ist, dass man sagt, okay, den kann man nicht mehr vom Kahn scheißen. Ist eigentlich nur Felix Lobrecht, habe ich das Gefühl, kann das. Würde ich sagen, ja, bist in Deutschland, glaube ich, ist es nur noch Felix, habe ich das Gefühl, oder? Ich weiß nicht, was du denkst.
Ja, weiß ich auch nicht. Und auch die Frage, also sollte es nicht dann jeder können?
Ja, irgendwie schon. Ja, aber es gibt ja manchmal, die sind so unantastbar. Da merkt man, da braucht man nichts mehr, da schreibt auch niemand mehr was, wenn irgendwas ist.
Mhm.
Aber ich glaube, dass so ein Dialog, wie er da drin ist, ist heute, brennt Twitter für Tage. Ja.
Ja, und halt krass, dass diese Themen dann auch einfach so zeitlos eben sind. und damals schon da waren.
Damals
und,
schon da waren. Ja. Ende der 70er, glaube ich.
Ja.
Gedreht.
Also ich frage mich auch, ob man in 100 Jahren noch lebendes Brian seinen Kids zeigt.
Und nicht vorher Triggerwarnung hier erst noch bitte durchlesen. Genau.
Das, das verboten ist.
Das ist verboten. Das ist sehr, sehr verboten. Ja. Oh Gott, das wird alles rausgeschnitten. Ich habe noch 3 schnelle Fragen fürs Ende.
Na klar.
Na klar. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
Dass ich ein kompletter Allmann bin.
Du setzt dahinter ein Fragezeichen selber.
Ach so, ja. Nee, ich glaube, das denken manche dann schon, ja, wenn sie jetzt einfach die Videos gucken, dass ich halt so super, super deutsch bin. Aber ich glaube, es ist ein 50-50-Ding bei mir. Also ich bin extrem unpünktlich, super verpeilt. Ganz viele Sachen, die
sagt derjenige, der heute 7 Minuten zu früh war.
True that. Ja. Das ist ja unpünktlich, nur ja, in die andere
Ach so, ah, so dreht er sich dann. Sehr gut. Geschickt, geschickt. Ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Ich gerade lerne, was ich noch nicht so gut kann, auch mit meiner Wut umgehen. Das konnte ich sehr relaten, all das, was du erzählt hast. Also was das auch bedeutet im Beruflichen, eben als Chef, aber auch privat, also wann eben und wie man es einfach maximal konstruktiv gestaltet, dieses Wutding. Ja. Thema.
Auch schön. Ich bin nicht der Allmann, aber Wut maximal konstruktiv.
Ja, ja.
True that. Und die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was dort darauf zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
Ja. Also, ich glaube, so weitermachen ist was ich sehr, sehr lebe, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob damit so viele so viel anfangen können, aber es ist, ich glaube, es gibt halt immer Wege und auch einen schönen Weg. Und es ist total wichtig, dass man dieses Ziel nicht aus den Augen verliert und es fühlt sich, glaube ich, oft so an, auch in meinem Leben hat sich schon oft so angefühlt, dass es ausweglos ist und ich habe dann aber halt immer einfach weitergemacht und dann ist es auch wieder besser geworden und ja, weitermachen.
Weitermachen. Phil, ich fand es sehr, sehr schön, dass du da warst. Es ist, ich hätte gedacht, dass wir dass wir es schaffen, was heißt schaffen, dass es so ein sehr biografisches Interview wird und man geht so der Sache so durch. Mhm. Und ich fand es total schön, dass man sich mit dir so treiben lassen kann. Und das ist irgendwie auch, sitzen sich ja 2 Control-Freaks gegenüber. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle wirklich loszulassen. Und das finde ich richtig, richtig schön, dass das irgendwie gegangen ist. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, alles irgendwie doch haben wir doch mitgenommen. Und ich wünsche dir, dass sich sowohl deine Ziele als auch deine Träume gleichermaßen erfüllen.
Oh, das ist sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich fand es auch total toll, dich kennenzulernen.
Und genau in dem Moment fängt es an zu bohren.
Ja, true.
Perfekt für uns Control Freaks.
Danke, danke. Absolut, danke.
Das war Phil Laude. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich fasse hier am Ende immer ganz gern zusammen und hebe das heraus, was ich mitgenommen habe und auf was ich mich vielleicht freue. Und das werde ich auch gleich noch machen. Aber ich möchte heute eine Sache ansprechen, die ich nicht angesprochen habe im Fall von Phil. Eigentlich hatte ich ja vor, ein sehr, sehr autobiografisches Interview zu machen und das so von vorn nach hinten. Und ihr habt es ja schon gemerkt, ich habe es auch angesprochen, ab einem gewissen Punkt im Gespräch habe ich mich einfach treiben lassen und wir sind so miteinander geschwommen. einfach so dahin, wo es gerade so gepasst hat und wohin sich das Gespräch von selbst quasi entwickelt hat. Das finde ich ganz, ganz schön und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das zu machen. Aber in diesem Fall haben wir eben dadurch über eine Sache nicht gesprochen. Und zwar ist es der plötzliche Tod von Phils Freundin Nadja 2018. Phil hat in diesem Gespräch erwähnt, dass er vor 4-5 Jahren mit einer Psychotherapie angefangen hat. Und wie ich es aus anderen Podcasts erfahren habe, ist eben der Tod von Nadja ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Und ich glaube auch, dass wenn man wissen möchte, wie Phil Laude so tickt, das ist ja auch mein Wunsch hier im Gespräch, das herauszufinden, dann ist das eben ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Anteil. Aber das hat sich in diesem Gespräch eben nicht mehr ergeben. Wir haben über den Tod seines Vaters gesprochen und ich glaube, das war auch ganz, ganz wichtig. Und zu diesem Punkt sind wir in diesem Gespräch nicht mehr gekommen. Wir haben ja sehr, sehr intensiv über den Tod seines Vaters gesprochen, über die Bearbeitung des Todes. Und ich hatte das Gefühl, ich habe mich das währenddessen auch gefragt, soll ich das jetzt noch ansprechen? Habe das Gefühl gehabt, nein, das passt jetzt einfach nicht mehr. Das gehört heute nicht mehr dazu. Ich möchte auch nicht all die schlimmen Sachen, die einem Menschen so passiert sind, dann immer ansprechen. Und was mir nämlich auch währenddessen nochmal bewusst geworden ist und auch vor allen Dingen jetzt danach, dass es eben auch Gespräche schon gab, in denen sich Phil dazu geäußert hat. Ich möchte dazu den Deutschland 3000 Podcast empfehlen. Ich möchte dazu auch den DB Unterwegs Podcast empfehlen. Da hat er neulich drüber geredet. Und auch in dem Beitrag mit Kai Pflaume spricht er darüber. Und ich glaube, wenn man dazu noch ein bisschen mehr erfahren möchte, kann man das dort nachhören oder nachsehen und kriegt dann nochmal einen ganz, ganz wichtigen Teil mit, den wir hier nicht angesteuert sind. Das wollte ich ja einmal klar äußern, weil bestimmt gibt es hier einige Phil Laude-Fans, die das hören und denken, ja, warum hat er das denn nicht angesprochen, dass man das so ein bisschen auch nachvollziehen kann, aber natürlich auch viele Menschen, die Phil vielleicht noch gar nicht so gut kennen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig eben für dieses Bild und das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, worauf ich mich total freue, ist eben, dass es diese beiden Welten von Phil gibt. Ganz viele Menschen haben diese beiden Welten. Auf der einen Seite das sehr, sehr Witzige und nach außen hin der Allmann, der Maxi und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite merkt man ja auch im Gespräch, was da für eine unglaubliche Tiefe und Offenheit auch herrscht. Und ich freue mich total auf den Moment, und wir haben das ja so ein bisschen angesprochen, wenn das beides so zusammenkommt. Ich glaube, das ist so der nächste Schritt, den Phil in seiner Kunst gehen wird. Und das macht mich total neugierig, deswegen glaube ich auch, dass das nicht die letzte Begegnung hier im Hotel Matze war, zumindest hoffe ich das, weil ich habe es ja auch schon am Anfang gesagt, dass wir hatten richtig, richtig guten Vibe zusammen. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Phil, ich bin gespannt auf eure Reaktion, ganz, ganz herzlichen Dank auch an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen und an die Finns für die Musik. Wir haben dieses Gespräch mal wieder komplett mitgefilmt. Ich will das eigentlich jetzt mit allen Gesprächen machen und versuchen. Und deswegen gibt es das Gespräch mit Phil Laude auch komplett auf YouTube zu sehen. Schaut da gerne mal rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Matze.